Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Pod Cannstatt Folge 190, wie immer mit Philipp Meisel. Schönen guten Tag, Herr Meisel.
Christian Pavlitsch, ich grüße herzlichst und grüße auch nach draußen zu euch natürlich, unseren Zuhörern. Servus miteinander.
Und ich bin natürlich froh, dass du wieder da bist. Du hast uns letzte Woche zusammen mit Carlos Ubina verköstigt mit einem sehr hörenswerten Podcast, wie ich fand. Und wir haben für euch natürlich wieder ein pickepackevolles Programm in dieser Folge. Unter anderem auch einen sehr ausführlichen Mittelteil, in dem wir mit Michael Gentner sprechen konnten, der bis vor kurzem noch beim VfB Stuttgart tätig war und jetzt beim VfL Wolfsburg arbeitet. Das alles gibt es für euch im späteren Teil dieser Folge.
Das ist vollkommen richtig. Wir haben in der 190. Folge ein sogenanntes Zuckerle für euch. Und zwar kein Cannstatter Zuckerle, sondern ein Wolfsburger Zuckerle. Der Michael Gentner, sportlicher Leiter U21 zuletzt gewesen beim VfB und jetzt sportlicher Leiter Nachwuchs gesamt, also komplette NLZ-Arbeit vom VfL Wolfsburg, hat sich mit uns unterhalten. Und wir machen es genauso wie vor zwei Wochen mit Lisa Lang. Das heißt, wir betten das Gespräch mit Michael in unsere Folge ein und kümmern uns jetzt mal ganz kurz, knackig und mit allem, was ihr wissen müsst, über das, was Carlos und ich in Marbella noch nicht behandeln konnten, weil da war ja noch ein bisschen Trainingslager offen, als wir die Aufnahme gemacht haben letzte Woche.
Genau, das ist, glaube ich, der richtige Einstieg an der Stelle, weil ihr habt euch ja, wie gesagt, letzte Woche gemeldet, direkt vor Ort. Jetzt seid ihr mittlerweile wieder zurück, konntet eure Eindrücke auch ein bisschen sacken lassen. Jetzt ist der VfB wieder in einer sogenannten normalen Woche, also in einer normalen Vorbereitungswoche auf ein Bundesligaspiel, über das wir später natürlich auch noch sprechen wollen und werden. Aber Philipp, sag mal so unter dem Strich, wie war es denn? War das der richtige Schritt, da nochmal hinzugehen? Wie hast du die Mannschaft erlebt? Wie hast du die Chemie, die Stimmung erlebt? Nimm uns mal nochmal ein bisschen mit in diese Tage von Marbella.
Also grundsätzlich sind Trainingslager ja immer super. Immer super, immer super, 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 super. Du könntest eigentlich Pep Guardiola hinstellen und ihn einfach mal die Line droppen lassen. Es ist halt ja, zum einen natürlich, was sollen die Verantwortlichen sagen? Ja, ein Spieler oder ein Trainer oder der Güne, der Schäfer, der Teammanager, der würde nie sagen, scheiße, hier gelaufen, der ganze Bums. Ja, aber man konnte schon auch von außen beobachten, dass ein gewisser Vibe da war und es allen gut getan hat, mal so diese Routinen zu durchbrechen. Und ich glaube, das war der größte Benefit, der größte Vorteil, den größten Pluspunkt, den du jetzt mitgenommen hast von diesen 6 Tagen in Marbella. Einfach mal der klassische Tapetenwechsel. Jeder von uns kennt das auch. Wenn er mal einfach Abstand braucht, was anderes sehen muss, dann ordnet sich so das ein oder andere wieder ein und man kann mit neuem Elan die Aufgaben angehen. Das ist der wichtigste Punkt von allem. Der zweitwichtigste war tatsächlich, und das ist wirklich sowas, was das ganze Geschichtchen ungewöhnlich macht, das Aufarbeiten von Defiziten und zwar vor allem im konditionellen Bereich. Ja, es ist eben so gewesen, dass der VfB Stuttgart durch seine bisherige Saison ja quasi nie so alle richtig beieinander hatte, wenn man so möchte. Ja, jeder hatte so ein bisschen anderen Stand und das hat natürlich Auswirkungen gehabt, die haben wir auf dem Platz gesehen, das ist ja logisch, man sieht es ja auch am Punktestand und daran hat man jetzt verstärkt gearbeitet und es gab wirklich, also so konnten wir das sehen, sehr, sehr knackige Einheiten, auch mit dem Kalajdzic Ausrasterle, sage ich jetzt mal, ja, der dann einfach so fertig war und so gefrustet über sich selbst, weil er halt diese letzten Liniensprints, und es ist wirklich hart, wenn du eine 90-Minuten-Einheit hast, musst du da schon Gas geben in zig Spielformen über das ganze Feld. Und dann sagt der Trainer, so jetzt bitte nochmal 6er-Liniensprints, 100 Meter hoch, runter. Ja, da bist du natürlich so. Und er konnte halt einfach nicht die volle Intensität mitgehen. Logisch, er hat auch nach seiner Pause kam er raus, hat dreimal 90 Minuten gehen müssen, war dafür eigentlich gar nicht vorbereitet. Und das hat ihn so ein bisschen gefrustet, hat dann sich ein kleines Tête-à-tête mit einer Werbebande gegönnt und ein bisschen für Wirbel gesorgt. Aber alles halb so wild, kann man wirklich nicht allzu hoch hängen. Im Gegenteil, ich würde es sogar so werten, dass es ja für den Spieler spricht, wenn er so ein bisschen unzufrieden ist mit seiner Performance, weil das spricht für sein Mindset und das kann der VfB, glaube ich, gerade ganz gut brauchen.
Das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, deswegen schön, dass du mir das vorweggenommen hast. Übrigens bei Tête-à-tête mit Werbebanden oder Werbetonnen muss ich immer ein bisschen an Jürgen Klinsmann denken, wer sich daran erinnert noch.
Weißt du noch die Batterienmarke?
Nee, ich habe gerade auch nachgedacht, es war irgendwas so violett-blaues oder so, aber was da drauf stand, weiß ich nicht mehr.
Sanyo.
Großartig.
Sanyo war die Batterienwerbetonne beim FC Bayern München im altehrwürdigen Olympiastadion noch, als Jürgen Klinsmann sie mal kurz zusammen.
Aber natürlich müssen wir an der Stelle sagen, dass auch Duracell und Warta wunderbare Batterien herstellen, damit wir hier die Gleichheit schaffen.
Mails bitte an sales@ meinvfb.de.
Danke. So sieht's aus. Aber zurück zum Thema. Das fand ich nämlich die spannenden Eindrücke. Vielleicht haben viele von euch da draußen das Testspiel auch sehen können gegen FK Rostov. Ich konnte es mir auch anschauen am Freitagmittag. Und auch da hat man ja auch gesehen, ein Stück weit fehlt was. Ich finde, man hat vor allem ganz eklatant gesehen, wie wichtig Spieler auch wie Wataru Endo oder auch Borna Sosa sind, die ja nicht mit dabei waren. Genauso wie Omar Mamouche, der noch beim Afrika Cup unterwegs ist. Also die Eindrücke, die ich da mitnehmen konnte, war dann auch so, ja, okay, da fehlt schon noch ein Stück, aber immerhin am Ende Kiste, die wieder gefallen ist und der VfB wenigstens mit einem Erfolgserlebnis abgereist. Nun sind aber diese Testspiele vielleicht das Unwichtigste in so einem Trainingslager und deswegen fand ich das gut, dass du da so ein bisschen nochmal die Eindrücke schilderst. Eine Frage vielleicht noch, das hat ja Pellegrino Matarazzo im Vorfeld ja auch so ein bisschen angekündigt, auch, dass wir vielleicht mal das eine oder andere Bierchen zusammen trinken. Also Stichwort Teambuilding, Stimmung heben. Ist das deiner Meinung nach gelungen, unter all dem, was du mitkriegen konntest? Weil immer mit dabei sein konntest du ja auch nicht.
Es war ganz witzig. Es war Donnerstagabend angesetzt. Also erstmal Donnerstagnachmittag war frei. Donnerstagabend war ein Mannschaftsabend angesetzt. Pellegrino Matarazzo und sein Trainerteam haben der Mannschaft einen eigenen Raum organisiert, einen eigenen Griller organisiert und die Jungs dürften ansagen, was sie gerne auf den Rost geballert bekommen hätten. Das ist alles so geschehen. Am Morgen hat der Trainer noch zu mir gesagt, du, neben dem Grillen gibt es noch 3 Gesangseinlagen, ja, weil, glaube ich, Mio, TBD und Fagir, die 3 kamen so spät, dass sie nicht das obligatorische Singen der Neuzugänge machen mussten im Sommertrainingslager. Das wollten sie jetzt am Donnerstagabend nachziehen. Am Freitagmorgen hat er dann gesagt, na, wir haben es doch nicht gemacht, weil wir uns kurzfristig entschieden haben, die Mannschaft alleine zu lassen. Das heißt, es waren kein Staff-Member dabei, keine Trainer, nichts, sondern die Jungs sollten sich einfach alleine austauschen. Und als Materazzo dann, so hat es mir gesteckt, am 10 in diesen Raum kam, waren nur noch 2 Tische besetzt, die anderen waren alle schon kaputt und im Bett. Also seine Konditionsarbeit hat Früchte getragen. Und er meinte dann, eigentlich war es auch ganz gut so, weil ich will das ja natürlich selber auch hören und sehen, wenn die Jungs sich da zum Affen machen müssen. Ja? Und deswegen, das steht noch aus.
Sehr, sehr gut. Und wir wissen ja auch, wie gesagt, dass solche Dinge einfach wahnsinnig wichtig sind. Das gibt etliche Beispiele, die müssen wir gar nicht runterbeten, aber die einfach zeigen, wenn du als Mannschaft funktionierst, dann funktionieren viele Dinge auch auf dem Platz besser. Das ist nicht nur beim Fußball so, das ist in vielen anderen Sportarten so, in Mannschaftssportarten. Und deswegen war das vielleicht auch ganz wichtig, weil das ja zuletzt beim VfB auch wirklich so ein bisschen versprengt war. Und ich meine das jetzt nicht nur irgendwie atmosphärisch, sondern auch vor allem auch örtlich. Also immer mal wieder jemand dort, dann jemand verletzt, dann out of order, dann Länderspielpausen, die es in den vergangenen Jahren, glaube ich, im Oktober, November, September irgendwie 3-mal hatte. Einfach mal, bis auf, wie gesagt, Endo, Sosa und Mamouche, diese Mannschaft beisammen zu haben für ein paar Tage, so eine Art vielleicht auch Wagenburg-Mentalität zu bilden, mit der du dann irgendwie durch die ganzen nächsten Spiele gehen kannst.
Ja, du brauchst jetzt, es zählt jetzt, gibt's keine Ausreden mehr. Wir kommen nachher noch dazu in dem Blog, in dem wir dann so auf das Frankfurt-Spiel blicken. Zum einen hast du schon gesagt, was wichtig war, die Spieler auch wichtig. TBD möchte ich noch hervorheben, der reinkam, 2. Hälfte gegen Rostov und einfach den Unterschied gemacht hat. Also es ist schon ein Stück weit beachtlich, dass ein 18-Jähriger, der noch vor einem halben Jahr in der U19-Bundesliga gespielt hat, jetzt schon zum Unterschiedsspieler für den VfB wird, auch wenn es nur im Testspiel war. Aber auch da habe ich mit Rino drüber gesprochen und er meinte halt, also den gibt er nicht mehr her. So schnell auf gar keinen Fall, diese Saison nicht mehr. Und dann wird es das wahrscheinlich auch insgesamt gewesen sein. Und er sagt halt auch, Alexi gefällt mir deswegen so sehr, weil er halt alles kann. Also du kannst ihn als Stoßstürmer bringen wie gegen Rostov. Du kannst ihn außen bringen. Du kannst ihn als Wingback einsetzen. Er gibt immer Vollgas. Er nimmt jedes 1-gegen-1. Er gewinnt die meisten. Er verliert keinen Ball, bringt den Ball immer zum nächsten und hat Abschlüsse. Es ist einfach ein komplettes Paket und deswegen wird der junge Mann völlig zu Recht diese Saison voll im Bundesliga-Kader verbleiben und dann wahrscheinlich auch, gehe ich jetzt schon mal in die Vollen und lehne mich aus dem nicht vorhandenen Fenster, bald seine erste Bude für den VfB machen. In einem Pflichtspiel. Für die Profis.
Pellegrino Matarazzo will Alexi TBD nicht mehr hergeben. Wen der VfB aber hergeben wollte, schöne Grüße an Gerd Delling an der Stelle, sind 4 Spieler im Rahmen der vergangenen Transferperiode. Also einige davon haben wir schon in den vergangenen Folgen aufgezählt, weil das schon in den früheren Januarwochen geschehen ist. Hamadi Al-Ghadoui, hat den VfB verlassen in Richtung Zypern. Philipp Clement wurde ausgeliehen zum SC Paderborn, Momo Cissé zu Wisla Krakau. Und jetzt ist dann zuletzt die Saga, möchte ich es fast nennen, um Marc-Oliver Kempf dann doch auch noch zu Ende gegangen. Da gab es immer wieder diese Kontakte, dieses Gebaren auch von Hertha BSC. Das ist dann unter Dach und Fach gebracht worden. Das heißt, am Ende des Tages auch Marc Kempf nicht mehr im Kader des VfB. Das aber wiederum, Philipp, um so ein bisschen den Bogen zu spannen zum Transfermarkt und zum Deadline Day, das wiederum eröffnete dem VfB die Möglichkeit, tatsächlich noch einen Neuzugang zu organisieren.
So sieht's aus und dank meiner guten Kontakte in meine Lieblingsstadt, nämlich Lissabon, also außerhalb Stuttgarts natürlich, steht ja außen vor, ist das ja logisch. Ja. Aber ich glaube, ich war in keiner Stadt öfter als Lissabon, es ist einfach ein Traum da. Konnte ich das mit dem Kollegen Ubina zusammen dann exklusiv vermelden, 3-4 Tage bevor es offiziell wurde. Es hat den VfB ganz schön gezeckt, ehrlich gesagt, als wir sie natürlich damit konfrontiert haben mit dem Namen und dann man zähneknirschend zugeben musste, dass da schon alles so passt, was wir da geschrieben hatten oder geschrieben im Begriff waren zu schreiben. Diego Tomás, ein 19-Jähriger von Sporting Lissabon, wie ihr ja wisst, Vereine mit grün-weiß gestreiften Trikots sind einfach super. Ja?
Bin ich übrigens an der Stelle, ist natürlich völlig richtig, der Chronistenpflicht halber Sporting Lissabon zu sagen, aber der Chronistenpflicht halber Philipp, du und ich, wir sind ja so Vereinsnamensfetischisten.
Sporting Clube de... Genau.
Sporting Clube de Portugal, das heißt, die Stadt Lissabon kommt eigentlich in diesem Vereinsnamen gar nicht vor. Aber wem sage ich das?
Natürlich. Ja, und ich konnte mir die Tage auch schon einen ersten Eindruck verschaffen. Habe ihn im Training gesehen, habe gesehen, was er so mitbringt an Assets. Und das ist zum einen mal Laufstärke, gutes Anlaufverhalten, Pressingverhalten, technisch stark sowieso, hat einen ganz guten Abschluss und bringt einfach dieses Unbedingte mit. Also ich will über die letzte Linie, ich will den Zug zum Tor richtig entwickeln und dann ist er aber doch schon eher so der Zuarbeiter. Ja, er hat mich extrem an Kakao erinnert, ehrlich gesagt. Ja, auch so von der Statur her, so diese leicht, ich will nicht sagen gebückte Haltung, aber so ein bisschen Schulter, Kopf zwischen die Schulter nehmen kommt schon ein bisschen Erinnerung auf, zumal er sich ja auch die gleiche Rückennummer besorgt hat, nämlich auch die 18, wie sie Kakao früher trug. Und
ist dann die Überlegung, dann aus Tomás so eine Art neuen Kakao und aus Sascha Kalajdzic so eine Art neuen Mario Gomez zu machen? Weil dieses Tandem, das kennen wir ja mit ganz anderen Erfolgen zugegeben, aber dieses Tandem hat ja sehr gut funktioniert. Also ein Offensiver, der wirklich zuarbeitet, der viel Laufarbeit leistet und ein anderer Offensiver, der auch gut die Bälle abschirmt, der Räume schafft und der vorne vollstreckt. Ist das so die Überlegung bei der Sache?
So wirkt es bisher auf mich. Wie sich das dann zeigt, wird man schon wahrscheinlich dann am Samstag sehen, aber das war eindeutig zu bemerken. Materazzo hat sie auch beide gleich in dieselbe Mannschaft gesteckt fürs Trainingsspiel, damit sie so ein bisschen Tuchfühlung aufnehmen können. Ja, ist irgendwo so ein Hybrid zwischen Gonzales und Kakao, also laufstark, bissig, griffig, immer Zug zum Tor, aber das hat beispielsweise Waldemar Anton zu spüren bekommen, halt auch mit einem gewissen defensiven Umschaltverhalten. Ja, da war dann der Ball schnell weg und das erste Tor für Tomás erzielt, nachher noch eine Vorlage auf Enzo Mio gegeben. Also es war ein ganz guter erster Auftritt und in dieser Woche schien es wohl so weiterzugehen, nach allem, was ich rein telefonieren konnte, mir anhören konnte, beziehungsweise einfach in Erfahrung bringen konnte. Und mich würde es nicht wundern, wenn er gleich in einem Startelf auftaucht. Aber auch von der Bank ist es jetzt einfach eine neue Option in Materazzos Arsenal, die eben ein paar Dinge mitbringt, die bisher im Kader stehenden Spieler so nicht haben. Ja, und das in Kombination mit einer Leihgebühr von 500, Leihgebühr, nicht Leihgebier, ich habe schon wieder Durst.
Ein Freutscher.
Ja, ein Freutscher. Von 500.000 Euro für 18 Monate, das ist dann schon was nicht viel kaputt machen kann, im Gegenteil, sondern dir eher sehr viel bringen kann. Und jetzt schauen wir mal, wie er sich präsentiert.
Was entgegnest du, um da vielleicht nochmal kurz die Frage zu stellen, vielen Fans und auch Kommentatoren in diesen sozialen Medien, die sich fragen, wieso wechselt ein junger, hoffnungsvoller, talentierter Spieler von einem Champions-League-Achtelfinalisten zu einem Abstiegskandidaten in der Fußball-Bundesliga?
Nun, da kann man sich einmal anschauen, was Sporting in der Winterpause gemacht hat an Transfers und wie viel Spielzeit dann noch übrig ist für so einen 19-Jährigen. Dann muss man sehen, dass er halt auch offenbar jemand ist, der diese Auslandserfahrung gesucht hat, spricht exzellentes Englisch beispielsweise, ja, also hat sich entsprechend vorbereitet. Ich würde das nicht so hochhängen, das Thema, ehrlich gesagt. Und aus VfB-Sicht andersrum, ja, also es gibt ja viele Stimmen, die sagen, da muss doch so ein erfahrener Knipser her, der dir Buden macht, der dann könnte auch gleich von mir aus Albert Bunyaku verpflichten, der ist gerade mit 39 zum Bonner SC gewechselt, ja, der macht dir die Buden, aber halt, also ich finde die Diskussion einfach am Alter aufgezogen nicht korrekt, weil im Endeffekt ist es egal, ob es ein Alter oder ein Junge ist, der die Qualität entscheidet, die auf dem Platz zu sehen ist. Zum anderen muss man halt auch sehen, diesen Spieler, den viele fordern, den gibt's in der Bundesliga nicht. Sag ich mal, ein Bundesliga-Erfahrener für 4-5 Millionen, der die Dinge, den gibt's nicht.
Und zumal im Winter.
Im Winter sowieso nicht. Ja, und last but not least, so ehrlich muss man eben auch sein, der VfB hat nichts mehr auf der hohen Kante. Der kann nicht einfach kurz 4-5 Millionen noch irgendwo herzaubern. Und dann bleibt's eben bei so einer Lösung. Sie ist stringent, das heißt, sie folgt knallhart der ausgegebenen Philosophie, dem Leitbild, dem man folgt, der DNA des Clubs. Und dann muss halt natürlich, und das ist der Gamble, das Spiel, das Mislintat auch spielt, dann muss halt die Entwicklung kommen.
Werden wir für euch natürlich alles beobachten und ihr selbst natürlich auch, denn wir werden nachher noch über das Frankfurt-Spiel sprechen. Ein paar Zuschauer dürfen ja sogar auch ins Stadion und können Thiago Tomás dann vielleicht sogar auch schon in medias res bei der Arbeit beobachten. Was Michael Gentner so bei seiner neuen Arbeit macht und vor allem wie er die Zeit, die er beim VfB Stuttgart hatte, bewertet und einordnet, darüber konnten wir mit ihm sprechen. Wie man so schön sagt, dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet und das, liebe Hörerinnen und Hörer, würden wir euch jetzt an dieser Stelle einfach mal einspielen. Michael Gentner mit uns im Gespräch hier im Podcast statt. So, wir freuen uns jetzt an der Stelle ganz besonders mit einem wirklich kompetenten Gesprächspartner zu sprechen. Jemanden, der den VfB Stuttgart nahezu in- und auswendig kennt, auch weil er fast 2 Dekaden in Amt und Würden dort tätig war, den Verein jetzt aber in Richtung VfL Wolfsburg verlassen hat und über all das, auch über ganz, ganz viele spannende Insights rund um den Verein mit dem Brustring sprechen wir jetzt mit Michael Gentner. Michael, grüß dich.
Ja, hallo zusammen. Freue mich. Hallo.
Schön, dass du dir Zeit nimmst und nochmal mit uns alles, wie Philipp und ich gerne sagen würden, Püree massieren lässt, auch was deine Zeit beim VfB Stuttgart betrifft. Aber vielleicht für den ein oder anderen Hörer bei uns, der dich vielleicht noch nicht kennt, stell dich doch vielleicht einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du und was verbindet dich so wahnsinnig mit dem VfB Stuttgart? Ich habe es gerade gesagt, fast 2 Jahrzehnte. Ne? Kannst du dich daran erinnern, wann dein erster Tag beim VfB war?
Ja, erstmal hallo, ja, mein Name ist Michael Gentner, wie du schon gesagt hast, war ich fast 20 Jahre hier beim VfB Stuttgart tätig und es war natürlich eine unglaublich schöne Zeit mit vielen Ups und Downs und mit vielen Erfahrungen, Erlebnissen, vielen Emotionen, genau in verschiedenen Positionen auch im NLZ tätig und ja, der erste Tag war auf jeden Fall so, dass ich sehr, sehr aufgeregt war, weil das natürlich ein unglaublich großer Verein ist und auch immer bleiben wird. Und ja, natürlich immer, ich war damals auch sehr, sehr jung, waren das natürlich alles auch Vorbilder, die man da neben sich sah dann auf dem Trainingsplatz. Und ja, ich war unglaublich stolz, auch damals als U15 Co-Trainer anfangen zu dürfen als Nebenberuflicher. Ja, super spannende Zeit und wie gesagt, ich war auf jeden Fall eher nervös an meinem ersten Tag beim VfB Stuttgart.
Wie ist das, wenn man da so quasi ja auch im Nebenberuf zuerst anfängt und dann so eine Vita hinlegt wie du, wächst man da rein, wächst man mit seinen Aufgaben, hat man nebenher oder sag ich mal Fortbildung viel gemacht und wer hat dir die Tür geöffnet?
Ja, also erstmal muss man sagen, ich habe auf jeden Fall die Phase und die Zeit durchgemacht, wo man extrem viel Zeit investieren muss. Also es gab in meinem Leben zu Beginn einfach nichts anderes. Ich habe einen Hauptjob gehabt, ich bin Maschinenbautechniker, habe da natürlich 8 bis 10 Stunden in der Industrie gearbeitet und bin anschließend sofort sozusagen vom Versuchszentrum der Industrie direkt ins Versuchszentrum vom VfB Stuttgart und habe dann abends die Mannschaften trainiert und dass man da natürlich sehr, sehr viele Opfer bringen muss zu Beginn. Und wenn man eine Partnerin hat, die alles da mitspielen muss, das ist selbstverständlich. Aber jetzt Ende des Tages hat sich das gelohnt und die Türen geöffnet ist schwierig. Ich hatte natürlich immer tolle Vorgesetzte und tolle Mitarbeiter, das ist gar keine Frage. Wenn ich mich an die Kabine dran erinnere, mit Hansi Gleitsch, mit Thomas Tuchel, mit Taifun Korku, Thomas Schneider, wie auch immer, da kann ich wirklich nach 20 Jahren endlos weitermachen, waren das immer unglaublich tolle Gespräche. Mein erster Trainer war quasi der Reinhard Matschi, der dann später auch unter mir als Scout auch gearbeitet hat. Das waren tolle Erfahrungen, absolut. Und der Türöffner ist sicherlich schwierig zu sagen. Ich glaube, dass man auch durch qualitativ hochwertige Arbeit einfach dann die nächsten Schritte dann einfach machen darf.
Michael, wir machen das ja normalerweise nicht mit unseren Gästen, ja, aber in dem Fall würde ich es mal ausnahmsweise tun und dein Alter nennen, ja. Wenn ich richtig recherchiert habe, bist du 39. Das heißt, du bist wirklich mit wahnsinnig jungen Jahren in diesen Verein eingestiegen. Also wenn ich daran denke, wie ich mit 20 drauf war, Anfang 20, boah, das ist meilenweit entfernt von dem, wie es heute aussieht. Aber darüber werden wir jetzt aber nicht sprechen an der Stelle. Aber wie war das für dich tatsächlich so, auch diese ersten Schritte? Du hast auch diese Namen gerade erwähnt, die da dann auch einfach aus- und eingingen und mit denen du dann auch peu à peu zu tun hattest. Hat der VfB Stuttgart damals schon auf dich so eine Wucht ausgeübt auch? Weil das waren ja auch noch sportlich ganz andere Zeiten damals, ne?
Ja, klar war das einfach dieser große Verein hier in der Region und man war unfassbar stolz, da irgendwo ein Teil davon zu sein und da mitwirken zu dürfen. Und man musste natürlich wie du richtigerweise sagst, ich war noch sehr, sehr jung. Das war natürlich auch nicht einfach, auf so viele Dinge dann auch zu verzichten. Wie die Spieler in Anführungszeichen war ich auch noch sehr jung und man musste natürlich im Privatleben dann auch etwas kürzer treten, weil Freitag, Samstag, Sonntag sind im Fußball eigentlich oder sind Regelarbeitstage und da musste man dementsprechend natürlich auch einen gewissen Fitnesszustand am Morgen zeigen, auch wenn man Trainer ist. Und deshalb musste man das Nachtleben dann schon sehr, sehr runterschrauben. Ja, richtig. Also es war auch da, ähnlich wie beim Fußballer, musste man viele Opfer bringen, dass man nachher aber vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Und jetzt 20 Jahre später kann ich schon sagen, es waren nicht alle Entscheidungen falsch. Ja.
Jetzt bist du neuer Leiter des Gesamtnachwuchses beim VfL Wolfsburg, also der kompletten Nachwuchsabteilung. Wie kam dann die Entscheidung zu sagen, nach so langer Zeit, ich möchte jetzt die neue Perspektive, ich sehe hier einfach Möglichkeiten für mich und möchte die ergreifen.
Ja, grundsätzlich fällt so eine Entscheidung natürlich nicht von heute auf morgen. Ich hatte eine tolle Position hier beim VfB Stuttgart und unfassbar tolle Jahre. Irgendwann reift so eine Entscheidung in einem selber, dass man vielleicht die Motive hat, sich mal raus aus der Komfortzone zu bewegen, einfach ein neues Abenteuer zu beginnen. Ich möchte nicht sagen, ich habe beim VfB alles erlebt, das macht man nie, aber sehr, sehr viel. Und vielleicht ist es auch gut, einfach mal einen neuen Verein, eine neue Struktur auch kennenzulernen. Und dann kommt auf der anderen Seite natürlich auch dazu, diese Aufgabe jetzt beim VfL Wolfsburg ist natürlich unfassbar reizvoll. Es ist auch für mich ehrlicherweise nochmal ein Karrieresprung, wenn man das so nennen darf. Und ein neues Aufgabengebiet, neue Verantwortungsbereiche. Und ja, dann beschäftigt man sich mit so einer Aufgabe und mit so einer Herausforderung und irgendwann reift diese Entscheidung und dann geht man natürlich irgendwann in die Gespräche und dann merkt man, dass auch die Charaktere irgendwo passen, ja, und dann trifft man irgendwann die Entscheidung zusammen mit der Familie und jetzt bin ich natürlich auch froh, die Entscheidung getroffen zu haben. Wie gesagt, ich werde immer dem VfB Stuttgart dankbar sein, weil die natürlich auch mir hier, wie du vorher gesagt hast, auch die Tür geöffnet haben, um gewisse Fortbildungen, Ausbildungen, Trainerscheine, Trainerlizenzen, Trainererfahrungen beziehungsweise nachher auch in den verantwortungsvollen Jobs in der sportlichen Leitung da auch zu sein. Und diese Inhalte sind jetzt natürlich auch Grundvoraussetzung für meine nächste Aufgabe. Und deshalb, wie gesagt, gilt es auch immer, ein großes Dankeschön an den VfB Stuttgart auch zu senden.
Jetzt gibt's ja immer wieder im Nachwuchs, in der Nachwuchsarbeit in Deutschland, sag ich mal, Berichte, entweder auch von Menschen, die da, darin arbeiten, dass da halt am Anfang, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, sehr viel über Ehrenamt passiert und man selbst erstmal Einsatz bringen muss, dann vielleicht geringfügig beschäftigt ist und aber ja eigentlich viel, viel, viel mehr leistet als das, was man rausbekommt. Es würdest du aber trotzdem sagen, wenn man, so wie du jetzt, du bist ja das beste Beispiel, diesen Biss hat, die Geduld hat und dann langsam, aber sicher immer mehr reinwächst, aufsteigt, ist es einfach das Opfer, was man bringen muss, dass man vielleicht als, sag ich mal, Co-Trainer der U12 oder was, nicht gleich ja, eine Entlohnung erfährt, in monetärer Hinsicht, wie es vielleicht dann später der Fall sein kann.
Ja, ich glaube, das ist aber nicht nur im Fußball so. Ich gehe davon aus, dass es in vielen Berufen und Jobzweigen einfach so ist. Es gibt ja auch beim VfB Stuttgart auch in, nicht nur im Sport, sondern in anderen Bereichen tolle Beispiele, die über eine Praktikantenstelle dann eine riesen Karriere gemacht haben. Ich glaube schon, dass es einfach wertvoll ist, sehr, sehr viel Zeit am Anfang zu investieren, für was, wo man aber auch merkt, ja, das ist irgendwo ein gewisser Lebensinhalt. Und dann sieht man das auch nicht so, dass es irgendwie ein Opfer ist, sondern dann macht man das gerne und dann steht man gerne früh auf und gibt sehr, sehr viel Energie in diese Aufgabe. Und ich glaube, ja, das merken dann auch andere. Und dann ist es vielleicht auch eine Frage der Zeit, wenn die Arbeit qualitativ hochwertig ist, dass man dafür auch belohnt wird. Manchmal dauert es ein bisschen länger, gar keine Frage, und manchmal ist es ein bisschen kürzer. Aber früher war das natürlich auch nochmal ganz, ganz anders konzipiert, so ein NLZ. Es gab ganz wenig hauptamtliche Mitarbeiter, sondern man hat davon gelebt, dass es vielleicht 2, 3 hauptamtliche Mitarbeiter gab. Sogar der damalige Jugendleiter, der Herr Schroff, war ja nicht 100%ig hauptamtlich.
Ja,
ich glaube, der Thomas Albeck, Frank Leicht und dann später Hansi Gleitsch waren so die Anfänge wirklich von hauptamtlichen Mitarbeitern. Also, und das ganze Wachsen eines NLZs habe ich ja quasi auch hautnah miterlebt.
Stimmt das, Michael, vielleicht an der Stelle ganz kurz nochmal die Frage retrospektiv, dass dieser große Umbruch in den NLZs mit diesem EM-Desaster 2000 zu tun hatte, als man danach beim DFB gesagt hat, wir müssen hier alles mal umstellen, auch was die Nachwuchsarbeit in Deutschland angeht. War das so auch für dich, dass du da wahrgenommen hast, so kurz nach der Jahrtausendwende, in den Jahren war da der große Umschwung oder kam das irgendwie erst später?
Ja, da muss ich natürlich schon auch ehrlich sein, da war ich extrem jung. Es wurde auf jeden Fall immer damit in Verbindung gebracht, dass der Gerhard Mayer-Vorfelder damals auf jeden Fall gesagt hat, hey, wir müssen im deutschen Fußball irgendwas ändern. Und er hat sicherlich den großen Meilenstein auch gelegt, dass die Bundesliga-Vereine NLZs gründen müssen. Und ich glaube schon, dass das dann ein ganz wichtiger Bestandteil war, dass wir dann auch die eine oder andere goldene Generation, die was dann bis hin zum Weltmeistertitel eben daraus auch gewachsen und entstanden ist. Ja, also ob das jetzt 2000 war, 2002 war dann glaube ich nochmal ein bisschen besser. Ich glaube 2004 war dann auch nicht wieder so toll. Also es waren auf jeden Fall diese Jahre, die dafür gesorgt haben, dass ein Umdenken in Deutschland stattgefunden hat. Ja, würde ich schon sagen.
Jetzt bist du in der Autostadt. Wenn man das so sagen darf, bist du ja von einer in die andere gewechselt. Ja, also auch Stuttgart ist ja irgendwo eine Autostadt.
Irgendwo ist gut, ja.
Ja, genau. Ja. Du hast schon Mercedes, Porsche, ja, da gibt's schon ein paar.
Du hast schon darüber gesprochen, ja, es ist natürlich für dich auch eine Chance. Aber was hat das Gesamtpaket Wolfsburg so attraktiv gemacht? Ich war schon oft da oben. Ich kann, glaube ich, frei weg behaupten, die Stadt an sich kann es nicht gewesen sein.
Ja, grundsätzlich bin ich eher auf dem Land groß geworden und wohne jetzt auch habe quasi immer auf dem Land gewohnt. Deshalb ich bin nicht unbedingt so der Stadtmensch so wie du, Philipp. Deshalb war das für mich jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Ja, das ist richtig. Es war hauptsächlich jetzt die reizvolle Aufgabe, einfach als Direktor an NLZ dann zu begleiten und zu leiten. Sicherlich ist die Infrastruktur die Grundvoraussetzungen hier beim VfL Wolfsburg natürlich auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, hauptsächlich war die Entscheidung deshalb, weil es einfach nochmal ein Karrieresprung ist, weil es nochmal vom Verantwortungsbewusstsein eine andere Aufgabe ist und einfach vielleicht auch, weil ich nach fast 20 Jahren doch auch in mir das gereift ist, einfach was Neues mal zu machen, ein neues Abenteuer zu beginnen, vielleicht auch mit meiner Familie mal einen neuen Standard, wie du sagst, das ist ja wirklich jetzt nicht um die Ecke, sondern es sind von mir zu Hause ziemlich genau 600 Kilometer und ja, einfach dort was Neues zu beginnen. Ich sag mir immer so nett auch, man lebt nur einmal und ich war jetzt vielleicht offen dafür, einfach was Neues mal zu beginnen.
Ich glaube, diese Strecke von Stuttgart nach Wolfsburg, die ist auch jedem Auswärtsfahrer so ein Begriff. Da weiß man ungefähr, was man da so auf sich nimmt. Michael, vielleicht nochmal, wenn wir erstmal vielleicht jetzt am ersten Teil so ein bisschen über Wolfsburg sprechen und dann im zweiten so ein bisschen zurückschauen auf die Zeit nach Stuttgart. Aber wenn man sich so den VfL Wolfsburg anschaut, dann merkt man zumindest auch in dieser jüngeren Vergangenheit, so die letzten 10, 15 Jahre, dass da immer eine gewisse Prise VfB auch eine Rolle gespielt hat. Zum einen bei den Profis, wer sich dran erinnert, mit Felix Magath als Trainer und einem gewissen Christian Gentner mal deutscher Meister geworden. Aber auch im Jugendbereich folgst du ja jetzt auf Pablo Thiam, der ja auch eine veritable VfB-Vergangenheit hat. Hast du das auch wahrgenommen, auch vielleicht bei den Gesprächen, als es dann darum ging, nach Wolfsburg zu wechseln, dass da schon auch so eine gewisse Connection oder so ein Blick rüber nach Stuttgart immer ein bisschen da war in Wolfsburg?
Ja, ob es jetzt ein Blick nach Stuttgart ist, das weiß ich nicht. Das würde ja schon auch einfach zeigen, dass beim VfB Stuttgart sehr, sehr gute Arbeit auch gemacht wurde und dass sicherlich qualitativ hochwertige Mitarbeiter danach da sind, egal ob das Spieler sind oder dann auch Verantwortliche. Ich kann nur sagen, ich glaube, der Pablo Thiam hat einen sehr, sehr guten Job dort gemacht. Alle Mitarbeiter reden sehr, sehr positiv über ihn und er hinterlässt auf jeden Fall eine hohe Hürde für mich, das ist gar keine Frage. Nein, ich bin auch im direkten Austausch auch mit ihm und er redet auch sehr, sehr gut über die Zeit hier in Stuttgart. Felix Magath hat natürlich seine Spuren hinterlassen, das ist gar keine Frage. Der hat unfassbar Erfolg beim VfL Wolfsburg gehabt. Es war die erste deutsche Meisterschaft. Er hat dann, er hat sich automatisch damit auch für die Champions League qualifiziert. Ich glaube, der Club ist mit Felix Magath auch nochmal ein ganz anderer geworden und größer geworden. Und ja, damals durfte mein Bruder auch dabei sein. Das war für ihn auch ein absoluter Karriereschritt. Er wurde beim VfL Wolfsburg dann sogar deutscher Nationalspieler, hat Champions League gespielt, ist deutscher Meister geworden. Also auch für ihn ein absoluter toller Schritt, damals von Stuttgart auch nach Wolfsburg zu machen. Und wir haben sehr, sehr viele positive Erinnerungen an diese Zeit und an die Stadt und an VfL Wolfsburg. Es hat jetzt sicherlich nicht der Ausschlag gegeben da für mich, aber das stimmt schon. Die Schwaben haben dort ein paar Spuren hinterlassen und ich hoffe jetzt, dass ich in diese große Fußstapfen dann auch irgendwo in einer Art und Weise treten darf.
Du hast einen wesentlichen Unterschied in der, sag ich mal, Wolfsburger Nachwuchsarbeit im Vergleich zu der beim VfB Stuttgart. Das ist, dass es die U21, deren sportlicher Leiter du zuletzt warst beim VfB Stuttgart in Wolfsburg, so nicht mehr gibt. Man hat darauf verzichtet und arbeitet eher mit einem, ich nenne es einfach mal Farmteam-Modell. Ich glaube, das kommt der ganzen Geschichte relativ nahe. Ihr habt also eine Kooperation mit St. Pölten in Österreich, das ist ein Zweitligist. Da können Talente, die eben den Zwischenschritt brauchen oder wo es für ihre Entwicklung wahrscheinlich von Vorteil ist, dann sich auf im Erwachsenen, im aktiven Bereich quasi präsentieren und dann schauen, wie es weitergeht für sie. Wenn du dieses System mit dem vom VfB gegenüberstellst, Vorteile, Nachteile, wie siehst du es? Also als Experte, der beide Seiten kennt. Und vielleicht als Anschlussfrage, wäre so ein Modell, unabhängig davon, ob man jetzt die U21 ablöst oder nicht, also dieses Modell einer Farm-Team-Kooperation auch eine Option für den VfB? Mir fällt dann natürlich spontan der FC St. Gallen ein, mit dem gab es schon mal eine Jugendkooperation vom VfB und momentan sind mit Leo Münz und Martin Magliza halt auch zwei Jungs da. Peter Zeidler, ebenfalls VfB-Vergangenheit, theoretisch kann man einfach per Handschlag gleich so eine Nummer draus machen, also salopp formuliert. Aber ja, bitte.
Ja, Also grundsätzlich bin ich ein Riesenfreund von der zweiten Mannschaft, von der U21 oder U23, wie man das Team auch immer nennt, und habe mich damals auch sehr, sehr darüber gefreut, dass der Verein VfB Stuttgart die Entscheidung getroffen hat, weiterhin an diesem Team festzuhalten. Also das ist steht mal außer Frage. Der VfL Wolfsburg hat sich sicherlich auch seine Gedanken gemacht, was das Beste für sie sein kann. Und ich glaube, es ist auch immer abhängig von dem Standort. Wie gut ist die Regionalliga? Ist es wirklich das Beste oder der beste Zwischenschritt nach einer U19 Bundesliga als Vorstufe zum Bundesliga-Team? St. Pölten war sicherlich in der Überlegung so, dass man sicherlich damals auch gewünscht hat, dass die Mannschaft in der ersten österreichischen Liga auch verbleibt. Sie ist dann leider abgestiegen. Trotzdem ist die Entscheidung aus voller Überzeugung gefallen, dass ein sehr guter U19-Bundesligaspieler als Zwischenstufe vor der deutschen Bundesliga quasi eine österreichische erste Liga bespielen kann, vielleicht auch soll und muss. Er da im Laufe der Saison auch reinwachsen soll und dann vielleicht ein oder zwei Jahre später so weit ist, dass er für das Bundesliga-Team beim VfL Wolfsburg dann interessant ist. Diese Entscheidung, die muss ich auch erstmal kennenlernen und das kann sein, dass das für diese Kultur, die was in dem Verein herrscht und die optimalen Voraussetzungen sind und die beste Zwischenstufe ist. Beim VfB Stuttgart war ich immer der Überzeugung, dass die zweite Mannschaft einen sehr, sehr hohen Stellenwert genossen hat, genießen soll und auch die Wertschätzung sehr, sehr groß ist. Und man muss oder man darf halt nicht vergessen, dass die Schritte viel, viel kürzer und innerhalb einer Saison dann eben auch machbar ist. Wenn man sich dazu entschieden hat, einen Spieler auszuleihen, dann ist das Vertragsverhältnis eben erstmal so. Und dann kann man nicht während einer Arbeitswoche dann den Spieler kurzfristig in die Profiabteilung ins Training eingliedern. Oder vielleicht, so wie jetzt auch geschehen, wenn ich das Beispiel Alexis TBD oder so nenne, das ist dann relativ schwierig, weil der Spieler ist dann erstmal ein halbes oder vielleicht eine ganze Saison einfach ausgeliehen und weg. Und man kann ihn nicht einfach von Woche zu Woche mal reinschmeißen und diese wertvollen Schritte, die Alexis gerade macht, die hätte dann vielleicht erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später erst machen können. Also es gibt für jede Entscheidung, die was man trifft mit einer zweiten Mannschaft, sicherlich Pro und Contra und man muss es, glaube ich, von Verein zu Verein auch sehen und von Kultur zu Kultur.
St. Gallen, es löst ja die U21 nicht ab, im Gegenteil, sondern man bietet einfach den Hochtalentierten so eine Möglichkeit, dort auf Schweizer Erstliganiveau Erfahrung zu sammeln.
Ja, ich gehe mal auch davon aus, der VfB Stuttgart hat im Moment auch einen sehr guten Draht zum FC St. Gallen. Deshalb, wie du ja schon gesagt hast, mit Leo und mit Matei hat man da schon zwei Spieler sehr, sehr gut auf sehr hohem Niveau auch untergebracht. Mein Bruder Christian spielt ja gerade auch in der Schweiz, also ich kann das auch ein bisschen auch beurteilen. Die Liga ist schon sehr, sehr gut aufgestellt mit guten Teams wie FC Zürich, mit Basel, mit Young Boys Bern, die seit Jahren in der Champions League einen echt guten Job machen. Also das ist schon eine interessante Liga. Und vor allem gerade auch für junge Teams. Und ich habe Leo natürlich auch in der Vorrunde sehr, sehr eng auch begleitet und habe viel mit ihm im Austausch gelebt. Er hat sich jetzt leider verletzt. Und an deiner Stelle auch nochmal, wenn er es irgendwann mal hört, vielleicht ganz, ganz liebe Grüße, eine schnelle Besserung an Leo. Das kann ein toller Schritt sein. Wichtig ist natürlich auch, dass die Spieler sich dann da auch wohlfühlen, dass sie gut ausgebildet werden. Es ist auch so, da kommt man natürlich in eine Profimannschaft. Da zählt immer das Ergebnis am Wochenende. Das darf man nicht vergessen. Da geht es nicht mehr vielleicht nur um Ausbildung, sondern auch wenn der Trainer Peter Zeidler heißt es trotzdem, dass er am Wochenende auch gewinnen muss. Und da kann nicht immer Rücksicht auf junge Talente nehmen, sondern es geht nachher auch darum, dass er Spiele gewinnt. Und das alles, das muss man dann schon mal auf ein Blatt Papier schreiben und genau abwägen, was ist der richtige Schritt für so ein junges Talent. Wir hier in der zweiten Mannschaft, beim VfB Stuttgart, wir können uns auch mal erlauben, das eine oder andere Spiel einfach auf Ausbildung zu setzen und dann Fehler auch mal zuzulassen und den Spielern nicht gleich irgendwie an den Pranger zu stellen und er darf dann das nächste Wochenende wieder spielen. Ihr wisst selber, wie es im Profifußball läuft, wenn einer mal ein desolates Spiel macht und verantwortlich dafür ist, dass das Ergebnis vielleicht nicht so gepasst hat, dann gibt es auch Trainer, die dann drei Wochen mal an dem Spieler auch vorbeischauen. Da kann er machen, was er will. Und das ist sicherlich dann in der Ausbildung in der zweiten Mannschaft vielleicht ein etwas anderer Blickwinkel.
Ich musste gerade an dieses Beispiel Alexis TBD denken, das du angesprochen hast, und auch diesen Zwiespalt. Vielleicht Kannst du uns dazu auch nochmal ganz kurz was sagen, weil du ja auch weißt, wie das dann eben auch in so einem Spieler und in so einem Mannschaftskonstrukt aussieht. Also auf der einen Seite ist dieser Ergebnisdruck, der ja, wenn wir mal ganz kurz den Bogen zum VfB spannen, absolut da ist momentan, wenn es um die Profis geht. Auf der anderen Seite haben Philipp und ich aber beispielsweise schon seit Wochen darüber diskutiert und auch Trainer Pellegrino Matarazzo hat das ja bestätigt, dass vielleicht, wenn du so einen Spieler reinschmeißt in so eine Mannschaft, das vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil er dann möglicherweise einer derjenigen ist, der nicht die ganz große Bürde, die ganz große Last trägt, vielleicht auch so viel nachdenkt immer über die Konsequenzen eines Misserfolgs. Ist das immer so eine Typfrage aus deiner Sicht? Oder würdest du, sag ich mal, an anderen Mannschaften auch mal raten, einfach mal die Jungen reinzuschmeißen, bevor sie irgendwie monatelang doch nur irgendwie bei der zweiten Mannschaft trainieren oder ganz woanders?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, ist es einfach zunächst mal eine Qualitätsfrage. Rino würde Alexis auch nicht auf den Platz stellen, wenn er nicht überzeugt wäre, er würde der Mannschaft helfen. Und das geht vorrangig mal über die Trainingsleistungen unter der Woche. Alexis hat einfach viel, viel schneller, glaube ich, als wir alle gedacht haben, ist er hier in Deutschland angekommen, hat dann in der U19 wirklich teilweise auch herausragende Leistungen auch gezeigt und hat sich dann einfach mal verdient, irgendwelche Trainingsslots in der Profimannschaft zu bekommen. Und auch die hat er dann überraschend schnell adoptiert und hat dann auch eine gewisse Wertschätzung beim Trainerteam, aber glaube ich auch innerhalb der Mannschaft auch gehabt. Fußballmannschaften ticken einfach so, dass die Spieler die Qualität haben, dann relativ schnell auch aufnehmen, weil sie natürlich auch merken, der Junge kann uns am Wochenende vielleicht auch helfen. Und das sind Fußballer dann relativ einfach. Wenn da jemand gut ist und Qualität hat, dann wird er sofort integriert und dann ist der ein Teil der Mannschaft und sowas tut dem Junge Spieler natürlich auch gut. Und wenn der dann das Selbstbewusstsein hat und auch bekommt und die Rückendeckung vom Trainerteam, dann kommen solche Entwicklungen auch zustande. Trotzdem hat Alexis natürlich auch noch Felder, wo er sich entwickeln muss und wo er sich verbessern muss, das ist gar keine Frage. Trotzdem hat es mich natürlich auch als Mitarbeiter damals da vom NLZ natürlich auch da freut man sich natürlich auch drüber, wenn so ein junger Bursche dann auch das Vertrauen bekommt und seine Einsatzzeiten und Minuten bekommt und meines Erachtens auch für sein junges Alter auch schon ordentliche Leistungen und mit ein bisschen Glück hätte uns vielleicht auch schon 2 Elfmeter rausgeholt, nenne ich es mal. Da bin ich noch beim uns, also das sage ich immer noch auf Stuttgart. Man sieht, nach 20 Jahren kann man nicht von heute auf morgen einfach den Verein links liegen lassen, das ist gar keine Frage. Und deshalb hoffe ich auch, dass die Rückrunde weiterhin so verläuft, dass der Alexis hoffentlich Spielzeit, Spielminuten und natürlich wertvolle Aktionen auch der Profimannschaft geben kann. Richtig.
Jetzt ist Alexi einer, der mit 18 in die Bundesliga kam. Das ist mittlerweile ja schon fast alt. An Leipzig, Domenico Tedesco bringt einen Sidney Rebiger mit 16. In Leverkusen stehen 2 16-Jährige im Bundesliga-Kader regelmäßig, auch natürlich durch Corona bedingt, weil es eben Ausfälle gab und so weiter, ja, und Youssoufa Moukoko müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wegen dem wurde extra die Altersgrenze runtergesetzt im deutschen Fußball, dass man jetzt mit 16 überhaupt Bundesliga spielen darf, das war vorher ja gar nicht oder nur mit Ausnahmeregelungen erlaubt. Wie siehst du diese Entwicklung? Wo ist das abgeschlossen oder wird das immer weitergehen? Weil eben in NLZs, auch bei euch in Wolfsburg, eine Arbeit gemacht wird, die anders als vielleicht früher die Spieler schon bereithält für den Profibereich. Also wo vorher jemand mit 19, 20 vielleicht mal reinstuppern durfte, dann ein halbes Jahr lang Kisten tragen und Scheiße fressen im Training, auf Deutsch gesagt. Ja, dann ging es vielleicht mal irgendwie über eine Einwechslung in der 88. Mal auf dem Bundesligaplatz. Heute hat man das Gefühl, dass das viel, 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 viel früher passiert. Sind das Ausnahmen, die ich jetzt gerade aufgelistet habe, oder ist das wirklich eine Entwicklung, die nachhaltig ist und so sich weiter fortführen wird?
Grundsätzlich Wie ich vorher schon mal gesagt habe, ich glaube, es ist zunächst mal einfach eine Qualitätsfrage. Die Namen, die was du genannt hast, und da kann man noch den einen oder anderen auch dazu nehmen, Paul Wanner dürfte bei Bayern München jetzt schon relativ früh spielen, der Tom Bischoff jetzt bei der TSG Hoffenheim, war schon zweimal im Kader, hat, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, zwar noch keine Minute gespielt, aber ist auch ganz nah dran. Also, das stimmt schon, und es freut mich ja auch, dass im deutschen Nachwuchsfußball viele junge Talente auch da sind, die dann auf dem, ja, hier kurz davor sind, vielleicht die ersten Schritte in der Bundesliga zu machen. Du hast aber auch das eine oder andere Thema erwähnt, wo vielleicht auch damit zusammenhängt. Ich glaube schon, dass in puncto Corona beim einen oder anderen Verein vielleicht nochmal auch ein Umdenken aus wirtschaftlichen Zwecken oder finanziellen Dingen auch stattgefunden hat. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und man darf auch nicht außer Acht lassen, es hat sich einfach eine Regel auch verändert. Die Bundesliga-Vereine dürfen seit Corona 5-mal wechseln. Das hat natürlich auch nochmal eine große Wirkung gebracht, dass ein Trainer natürlich 5 Spieler einwechseln darf, erhöht die Chance eines jungen Spielers auch nochmal immens. Also diese Regeländerung meines Erachtens, also das ist vielleicht auch jetzt meine Meinung exklusiv, aber die hat schon auch ein bisschen was damit zu tun.
Wenn wir schon bei Regeländerungen sind, eine weitere Regel hat sich letzte Woche, glaube ich, erst geändert, nämlich die Regeln für Ausleihgeschäfte. Die FIFA hat da Anpassungen vorgenommen, um beispielsweise solche Sachen wie die Lone Army, die man kennt vom FC Chelsea, der das quasi als Geschäftsmodell hat, sehr, sehr viele Spiele unter Vertrag zu haben und die dann über Leihen überall zu parken, um dann im Endeffekt darauf zu wetten, dass sich der Spieler X entwickelt, dann nimmt man ihn zurück oder verkauft ihn gewinnbringend. Inwieweit verändert das eure Arbeit auch im Hinblick der Kooperation, die der VfL Wolfsburg hat mit St. Pölten? Ist das schon überhaupt irgendwas zu spüren oder ist das noch so frisch, dass man sagt, da müssen wir uns mal Gedanken machen und dann sehen wir weiter?
Ja, also grundsätzlich sind es, glaube ich, zwei komplett verschiedene Ansatzpunkte. Das, was du gemeint hast, Chelsea, dann nehme ich, glaube ich, Manchester City oder auch Atalanta Bergamo zum Beispiel auch dazu oder sowas. Ich glaube, da gibt schon verschiedene Vereine. Da hat der VfL Wolfsburg, so ist mein erster Eindruck, auf jeden Fall einen ganz anderen Ansatzpunkt. Also es ist schon auch so, dass wir hauptsächlich unsere Jugendspieler, die wir über die U19 vom VfL Wolfsburg weiter an den Verein binden wollen, die aber vielleicht im ersten Schritt noch nicht so weit sind, dass sie direkt in das Profiteam von VfL Wolfsburg kommen können, dass die diesen Schritt nach St. Pölten machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie der Gedanke, viele Spieler von auswärts quasi einzukaufen und die direkt, ohne dass sie jemals einen Schritt beim VfL Wolfsburg gemacht haben, quasi in St. Pölten auch zu parken. Sondern da geht es eher darum, dass es wirklich eigene, ausgebildete Spieler sind. Und deshalb, glaube ich, ist der Ansatz doch ein ganz, ganz anderer. So ist zumindest absolut so mein erster Ansatz oder mein erster Eindruck.
Ja, aber die Leihzeit wird beschränkt. Also dürftest jetzt einen 18-jährigen Wolfsburger Nachwuchsspieler nur noch für ein Jahr nach St. Pölten und nicht mehr länger, als das früher der Fall war. Oder der VfB, der jetzt Momo Sissé letzte Woche Sonntag zu Wisla Krakau verliehen hat für 1,5 Jahre, der dürfte das jetzt ab dem 1. Juli, greift die Regel 22, nicht mehr machen. Hat das dieses halbe Jahr, ist das irgendeine Form von Relevanz oder ist das... Was oder andersrum, ich versuche den Spieß umzudrehen. Was glaubst du, erhofft sich die FIFA von der Maßnahme? Muss ja einen Hand und Fuß haben. Die kommen ja nicht irgendwie schnell morgens auf und sagen, heute ändern wir mal das Regelwerk, sondern die haben ja sich irgendwas dabei gedacht.
Ja, da habe ich mich ehrlicherweise jetzt noch nicht wirklich im Detail auch damit beschäftigt. Vielleicht gibt die Regel auch da nochmal ein bisschen mehr her, wenn jetzt so ein Spieler wie Momo Sissé, der jetzt schon 1,5 Jahre auch bei uns war, vielleicht sind das dann auch andere Grundvoraussetzungen und der Spieler darf weiterhin irgendwie über ein Jahr hinweg ausgeliehen werden. Oder gibt es verschiedene Regelungen, wenn es ein Neuzugang ist, hat er zum Beispiel andere Grundvoraussetzungen, wie wenn ein Spieler, der was einfach schon über den Nachwuchs, der bei dem Verein auch ausgebildet wurde, es sind da andere Regelungen. Ich glaube schon, ja, der Grundgedanke bei der FIFA ist wahrscheinlich, diese Beispiele, die du vorher genannt hast mit Chelsea, Manchester City und so weiter, da vielleicht etwas entgegenzuwirken. Ich glaube nicht, dass es zum Beispiel jetzt Spieler treffen sollte, aber wie gesagt, ich habe mir noch nicht hundertprozentig reingedacht in diese neue Regelung, die was im eigenen Verein jetzt schon mehrere Jahre ausgebildet wurden und wo das einfach ein nächster Ausbildungsschritt ist. Ich glaube nicht, dass das die FIFA verhindern möchte, sondern die FIFA möchte eher quasi diese dieses zweite, dritte Team, das du vorher angesprochen hast, eher wahrscheinlich etwas einschränken.
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist es auch, gilt eine Ausnahme für Spieler bis zum 21. Lebensjahr. Das würde ja auch dem quasi helfen. Ja, also die dürfte man dann trotz der Regelung zu den bestehenden alten bekannten Konditionen verleihen, auch länger. Weil du gerade schon wieder uns gesagt hast, Michael, dann können wir ja gleich beim VfB bleiben. Dein persönlicher Blick zurück, den hatten wir ja schon auf die 18 Jahre jetzt beim Brustring. Wie ist denn der Rückblick auf die Nachwuchsarbeit im Allgemeinen? Also du hast vorher Frieder Schroff ins Spiel gebracht. Ich kann mich noch erinnern, Anfang der 90er Jahre hatte ich zwei Kumpels in meiner Klasse, Daniel und Jörg, servus, Grüße, falls es hört. Die waren Junioren-Nationalspieler beim VfB Stuttgart und waren in der B-Jugend Deutscher Meister, 94 mit 4-0 in Hannover, gegen Hannover. So Leute wie Robert Enke und Gerald Asamoah standen auf dem Platz und haben die einfach abgefrühstückt. Und ich kann mich noch erinnern, weil ich war ein paar Mal dabei beim Frieder Schroff in seinem Büro damals. Es war im Endeffekt ein Kabuff irgendwo im Kellerchen, alles voll mit Zetteln und Notizen und Kalendern. Und also das hatte einfach überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was man heute erlebt, wenn man in dem schönen NLZ-Bau in Stuttgart beispielsweise mal reinlinsen darf. Das ist ein Unterschied, das sind Galaxien. Wie würdest du, weil du diesen Weg ja mitgegangen bist, maßgeblich, die Nachwuchsarbeit von damals und heute beim VfB, ja, beschreiben, bewerten, vergleichen. Kann man es überhaupt?
Nee, ich glaube, es wäre total unfair, wenn man das hier vergleichen würde. Was ich nur auf jeden Fall schon mal als erstes Fazit sagen kann, ich glaube, die Qualität der Nachwuchsarbeit beim VfB Stuttgart ist weiterhin extrem hoch, ist so hoch, wie sie damals sicherlich auch war. Ein großer Unterschied ist sicherlich auch, damals hatte der VfB Stuttgart auch zu meiner Zeit noch so irgendwie das Alleinstellungsmerkmal hier in der Region. Also das muss man einfach sagen. Wenn wir damals einen Spieler angerufen haben, dann hat man immer das Gefühl gehabt, das Elternhaus und auch die Spieler, die lassen alle stehen und liegen und kommen auf jeden Fall zum VfB Stuttgart. Es ist weiterhin so, dass der VfB Stuttgart eine riesen Schlagkraft hat und wir immer noch tolle Talente für uns gewinnen. Nur es sind in der Region schon auch andere Vereine entstanden und die machen auch mittlerweile ordentliche Arbeit. Also um jetzt mal die Konkurrenz Hoffenheim zu nennen, auch FC Augsburg, Karlsruher SC, ihr macht im Rahmen seiner Möglichkeiten ordentliche Arbeit. Und dabei kommt aber auch dazu, dass einfach Vereine wie FC Bayern München, RB Leipzig, auch Borussia Dortmund einfach ihre Fühler viel, viel weiter ausstrecken. Also in ganz Deutschland sozusagen auch nach jungen Talenten suchen. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein Riesenunterschied zu den Zeiten, die du gerade genannt hast, Philipp. Damals, ja, da hatte... Ja, da ist kein Spieler aus Württemberg oder ich würde fast schon sagen Baden-Württemberg irgendwie nach Dortmund gewechselt oder sowas. Also das ist, es war unvorstellbar und auch die ganzen Scouting-Aktivitäten waren auch gar nicht so ausgerichtet. Also der VfB Stuttgart und es ist auch heute noch Gott sei Dank so, es ist erstmal wichtig, einfach die württembergische Auswahl, die besten Spieler aus Württemberg hier im Hause zu haben in Stuttgart. Und wenn man das geschafft hat, ich glaube, dann hat man schon qualitativ eine sehr, sehr hochwertige Mannschaft und tolle Spieler im eigenen Haus. Und dann geht es auch darum, hier mit den Spielern die bestmögliche Arbeit zu machen, mit sehr guten Trainern diese Spieler dann auch zu entwickeln und auch zu fördern. Und natürlich tut man dann trotzdem auch mit einem Auge auf Spieler achten, die weder in Süddeutschland aktiv sind oder wie wir jetzt auch schon das eine oder andere Mal gemacht haben, Spieler aus Österreich, Schweiz oder auch mit Alexis mal ein Spieler aus Frankreich auch zu integrieren. Wenn in dieser Position, in dem Jahrgang einfach noch Qualität auch gesucht ist, ja, dann muss man natürlich sich auch mit solchen Dingen auch beschäftigen. Und das war bisher immer der Weg des VfB Stuttgart. Und bis zu meinem letzten Arbeitstag war das auch wirklich so gelebt. Und ich glaube, das ist auch ein toller Weg und das ist ein guter Weg. Aber nochmal zurückzukommen, ich glaube, und es ist einer der größten Unterschiede, dass sich einfach die Rahmenbedingungen vom VfB Stuttgart irgendwo auch ein Stück weit auch geändert haben durch die Konkurrenz und auch durch das, dass natürlich Fußball extrem sich entwickelt hat und gerade die Scouting-Aktivitäten enorm zugenommen haben.
Wie sehr bewertest du denn vor diesem Hintergrund, auch was wir gerade angesprochen haben, durch die Zeit, Konkurrenz von nah und fern, wie bewertest du denn da den technischen Fortschritt, der stattgefunden hat? Also beispielsweise auch die Tatsache, dass man heute nahezu wirklich auch den letzten Juniorenkick irgendwie sich anschauen kann, irgendwie im Stream oder und dann bessere Scouting-Möglichkeiten bestehen. Ist das, wie man so schön sagt, Fluch und Segen? Also Segen, weil man sich auch selbst nach anderen Spielern umschauen kann, aber auch Fluch deswegen, weil man halt eben über die württembergischen Grenzen hinaus sieht, was hier so kickt. Wie hast du die Entwicklung so wahrgenommen?
Ja, du hast gerade schon in deinen Worten eigentlich fast alles gesagt, Chris. Es ist auf jeden Fall ein gewisser Fluch, weil es für alle Teams europaweit, auch die Engländer schauen ja immer wieder gerne eigentlich nach deutschen Talenten und so weiter, viel, viel einfacher ist natürlich. Man spart dadurch auch einen gewissen Kostenanteil. Man muss nicht alles bereisen. Man muss vielleicht auch keinen festen Scout, wenn ich jetzt an die Engländer denke, hier nach Deutschland installieren, sondern man kann sich viele, viele Jugendspiele einfach über die verschiedenen Portale runterladen und jedes Wochenende eigentlich zu Hause am Computer durchscouten. Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite, dadurch ist natürlich auch zum Beispiel Videoanalyse und so weiter viel, viel mehr in Fokus gerückt. Das heißt, die Ausbildung der jungen Talente ist natürlich auch dadurch in Riesenschritt nach vorne gegangen, weil wir stoßen insgesamt natürlich, egal ob das jetzt in Wolfsburg oder in Stuttgart ist, irgendwo an Grenzen. Also man kann die Spieler nicht noch mehr körperlich belasten. Deshalb sind so Tools wie Videoanalyse und so weiter natürlich extrem wichtig. Und auch man hat natürlich unfassbar viele Daten mittlerweile auch zur Verfügung. Also früher, jetzt in meiner Anfangszeit, das kann ich wirklich noch voller Euphorie sagen, wenn wir einen verletzten Spieler hatten, dann hatte er samstags zum Beispiel ein, zwei Spieler, die wir ausgewählt haben, in der Strichliste seine Ballaktion zum Beispiel aufgezählt oder sonstige Dinge. Das war unsere Statistik damals vor knapp 20 Jahren, weil da hatten wir solche Möglichkeiten noch nicht. Jetzt ist es ja so, dass die Spiele und die Spieler nahezu gläsern sind. Und das ist natürlich ein toller Fortschritt. Und da muss man auch wieder sagen, das ist natürlich auch ein Segen. Wir können mittlerweile jede Trainingseinheit irgendwo auswerten, wie viel Sprünge, wie viel Sprints der gemacht hat, wie viel Laufkilometer, wie die Belastung war unter der Woche, wie die Belastung aber auch am Wochenende war, beziehungsweise was da seine Leistungsparameter waren. Ja, das ist für den Spieler manchmal vielleicht ein Fluch, aber für uns als Verein ist es dann wieder ein Segen.
Ja. Jeder Kreisliga-Kicker kennt's, ne? Sich verstecken in Trainingseinheiten. Das ist ja immer, das war eine große Kunst. Also manche haben das zur Kunstform erhoben. Das kannst du heute halt nimmer bringen, weil der Sport-BH, den du trägst, mit dem kleinen Chip drin, der hat das alles gemessen. Der zeigt dem Trainer wahrscheinlich sogar schon in Echtzeit an, dass du einfach gammelst heute. Ja, das geht nicht. Diese eine Phase hast du vorher schon mal angerissen, ganz kurz in einem Nebensatz, die mich noch interessieren würde und ich glaube auch viele Hörer. Diese Reschke-Phase nenne ich es jetzt mal. Ja? Also als Michael Reschke hier Sportchef war beim VfB Stuttgart, war der U21 ja, die hing am seidenen Faden, auf Deutsch gesagt. Und wir wissen alle, auch du hast vorher schon erwähnt, welcher integraler Bestandteil der DNA des Clubs das eigentlich ist, diese Mannschaft, und wie wichtig und wie das hier gelebt wird, dieses ganze Thema U21. Wie war das damals als Mitarbeiter, der da von ja mehr oder minder direkt betroffen war? Hat man, gab's da irgendwie Ängste oder wie seid ihr damit umgegangen, dass das ja monatelang ein schwelendes Thema war und dann am Ende nicht kam, aber also ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich in diesem Bereich arbeite und so eine Entscheidung steht im Raum.
Ja, das war ja auch so, dass du Michael Reschke eigentlich einen klaren Zeitpunkt einfach mal ausgegeben, wo wir über das Thema dann auch sprechen. Und das hätten wir vielleicht auch ein bisschen besser in der Öffentlichkeit auch platzieren können, so ist, wie du richtigerweise sagst, das permanent eigentlich heiß gekocht wurde, und wir konnten trotzdem aber in der Phase eigentlich ganz in Ruhe arbeiten, weil wir wussten, okay, wir tauschen uns zu so einem bestimmten Zeitpunkt auch darüber aus. Grundsätzlich muss ich einfach mal sagen, es ist ja schon legitim, einfach über Dinge auch mal nachzudenken und Genau, einfach sich mal auch Gedanken zu machen, was ist denn der richtige Weg für die jungen Talente? Also der Michael Reschke war ja nicht so, dass er jetzt gesagt hat, irgendwie, ja, die Nachwuchsarbeit, die spielt in meine Planung überhaupt keine Rolle mehr oder sowas. Nein, er hat einfach einen anderen Ansatzpunkt. Er war der Meinung, dass diese Topspieler vielleicht diese zweite Mannschaft vielleicht auch gar nicht benötigen und sofort den Schritt in die Profimannschaft schaffen können. Und damit hat er aber nicht gemeint, dass es in Zukunft weniger schaffen, sondern er hätte vielleicht da auch Kaderplätze irgendwo freigehalten für die jungen Spieler und die hätten dann tagtäglich mit der Profimannschaft auch trainieren dürfen und so weiter. Es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Ich habe es vorher schon mal auch, ich war immer der Überzeugung, dass es für der VfB Stuttgart der richtige Weg ist, mit einer zweiten Mannschaft zu spielen. Hat eine tolle Tradition. Wir haben unfassbar viele Spieler über die zweite Mannschaft hin zu gestandenen Profispielern dann auch gemacht. Also ist egal, ob es ein Sammy Khedira, ein Sadar Taski, Andy Beck, natürlich auch mein Bruder oder Mario Gomez, das durfte ich ja alles irgendwo miterleben und auch ein Timo Baumgartl. Ja, das waren alles Spieler, die über die zweite Mannschaft sicherlich mal 30, 40, vielleicht 50 Spiele gemacht haben und für die war das auch wichtig und die sind dann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in die Bundesliga gekommen, beziehungsweise in das Training auch der Lizenzspielermannschaft und die durften dann sofort auch konstant mit trainieren und waren dann auch ein fester Bestandteil und ohne diese zweite Mannschaft wäre es vielleicht so gewesen, dass sie mal eine Woche hätten mittrainieren dürfen und dann hätte der Trainer gesagt, okay, das reicht noch nicht und wieder tschüss irgendwo zurück oder sowas. Also es ist ja schon auch immer wichtig, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dieser erste Eindruck, den man bei einem Trainer hinterlässt, der ist schon auch wichtig. Und wenn ein Spieler natürlich besser vorbereitet zu diesem ersten Eindruck kommt, dann ist seine Chance, da hängen zu bleiben in einer Profimannschaft natürlich auch viel, viel größer. Also deshalb ist es auch der Auftrag vom NLZ, die Spieler bestmöglich ihr darauf vorzubereiten. Und da kann eine zweite Mannschaft schon auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein sein.
Du hast gerade jede Menge Spieler genannt, die diesen Weg erfolgreich gegangen sind und es geschafft haben. Toni Rüdiger fiel mir spontan noch ein, weil der hat gar nicht so viel in der zweiten gespielt. Der ist eigentlich fast direkt aus der U19 hoch. Spieler, die das Zeug hatten, aber es nicht geschafft haben, die gab es ja sicherlich auch. Ich mag jetzt nicht von dir eine Auflistung hören. Die Namen kennt ihr vielleicht auch, kennen nur die wenigsten, aber der Umgang mit dieser Tatsache, der ist ja auch ein integraler Bestandteil von Nachwuchsarbeit insgesamt. Du hast ja auch in jedem Kader einfach, es füllt Spieler jetzt durch despektierlich an, aber es gibt einfach in so einem 20er Jahrgangskader 15, die werden es wahrscheinlich nicht mehr als Oberliga, Regionalliga packen. Wie geht man mit denen um oder geht man mit der Tatsache um? Wenn man von denen fordert man ja auch dasselbe wie von den Top-Leuten. Immer jeden Tag an die Grenze gehen, immer das Maximale rausholen. Und dann reicht's eben halt nicht.
Ja, das stimmt. Ja, deshalb ist es auch wichtig und so haben wir das damals beim VfB Stuttgart auch immer gelebt und das wird auch weiterhin meine Überzeugung sein, auch jetzt beim VfB Wolfsburg. Die Ausbildung eines NLZs fokussiert sich ja nicht nur auf Fußball, sondern es ist einfach auch wichtig, Persönlichkeiten und tolle Menschen auszubilden, super Charaktere, die sollen einen tollen Schulabschluss machen. Wir haben es beim VfB mit der Unterstützung da vom Oliver Otto und früher noch von Markus Rütt zum Beispiel immer auch geschafft, tolle Schulabschlüsse auch zu schaffen und ein ganz hoher Prozentsatz auch ihren Schulabschluss dann auch zu schaffen und das sollte dann auch in einer zweiten Mannschaft auch so weitergehen. Die haben die Möglichkeit, Fernstudiums zu machen. Die haben die Möglichkeit, irgendwelche Kurse, was IT angeht oder Fremdsprachen zu lernen. Beim VfB Stuttgart haben wir es damals sogar geschafft, dass sie Trainerscheine mit der Unterstützung auch vom Württembergischen Fußballverband machen. Also das sind einfach auch Aufträge, die ein modernes NLZ meiner Meinung nach hat. So wie du sagst, es werden nicht alles Bundesligaspieler oder auch in der zweiten oder dritten Liga, also in professionellen Ligen, landen, sondern es gibt einfach dann auch hochqualifizierte Amateursportler, die aber trotzdem dann breit aufgestellt sein müssen, dass sie außerhalb vom Fußball auch einen tollen Job dann auch finden. Und das ist genauso unsere Aufgabe immer gewesen. Und meines Erachtens hat der VfB Stuttgart da auch immer einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Eben auch, weil, Philipp hat es vorher angesprochen, vermutlich am Ende auch nur ein Bruchteil derer es dann auch wirklich schafft. Man muss ja dann einfach auch dafür sorgen, dass für den Moment, dass es eben nicht funktioniert oder auch eine schwere Verletzung dich plötzlich ausbremst, dann eben auch ein anderes Standbein da ist. Aber jetzt Michael, vielleicht mal andersrum gefragt. Ich glaube, da kannst du uns vielleicht ein paar Namen auch nennen. Gibt es denn Spieler, Hand aufs Herz, ist eine tolle Einleitung übrigens, Hand aufs Herz, Michael. Gab es denn Spieler, wo du in deiner Zeit dir nicht ganz so sicher warst oder eher so ein bisschen dran gezweifelt hast und dich dann eigentlich positiv gewundert hast oder überrascht warst, dass sie es dann zu einer recht veritablen Karriere noch geschafft haben als Profi? Gab es die Spieler auch so andersrum?
Ja, also absolut ja. Die gibt's immer. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt Spieler, wo man eigentlich die Überzeugung hat, boah, das ist alles so gut, das muss doch irgendwo reichen. Also das, wenn ich da jetzt zum Beispiel Spieler aufzählen darf, wie in Joshua Kimmich, wie in Timo Werner oder so, das waren die jüngsten Beispiele, dass die jetzt solche Karrieren machen, ja, das weiß man nie. Also das kann man nie voraussehen, dass die dann, ich nenne mal das Wort in dem Mund, Weltklasse-Spieler werden. Also das kann man sicherlich nie voraussehen, aber man sieht schon relativ früh, oh, das muss eigentlich für Bundesliga reichen. Und dann gibt's aber auch Spiele, ja, da denkt man es vielleicht im ersten Moment nicht und die machen dann trotzdem eine überragende Karriere. Ja, wer fällt mir da spontan ein? Muss ich auch kurz überlegen. Ja, man kann jetzt zum Beispiel, auch wenn der auch in der Jugend sehr, sehr gut war und Junioren-Nationalspieler, aber was für eine tolle Karriere zum Beispiel auch der Rani Khedira gerade bei Union Berlin macht oder auch davor beim FC Augsburg, das ist schon herausragend. Wenn der Rani hier so weitermacht, würde er auch mehrere hundert Bundesligaspiele machen und das haben wir ihm vielleicht zu Beginn nicht gleich so auch zugetraut und er macht wirklich einen herausragenden Job. Oder wir haben vielleicht immer auch gedacht, dass der Balkay Özkan schon ein guter Spieler ist, aber dass der zum Beispiel jetzt auch bis zum türkischen Nationalspieler zum Beispiel auch wurde oder sowas, das haben wir vielleicht gleich zu Beginn jetzt nicht so hoch bewertet. Aber auch der hat ja dann tolle Spiele auch beim VfB Stuttgart gemacht. Oder wenn ich jetzt in die Karriere von Kevin Stöger denke, der jetzt auch sehr, sehr viele Bundesligaspiele gemacht hat, sehr, sehr viele Zweitligaspiele und so weiter. Ja, das sind dann auch Beispiele. Oder Philipp Wehne, hier fällt mir jetzt zum Beispiel ein, ja, das ist jetzt ein Topspieler und so weiter. Also das sind Dinge, die waren natürlich immer ordentliche oder auch gute Jugendspieler, aber dass die solche Karrieren dann machen, ja, der Philipp Köhn im Tor, der spielt jetzt in Salzburg Champions League, das sind alles Spieler, wenn ich länger drüber nachdenke, kommen natürlich nochmal der eine oder andere Spieler, das ist gar keine Frage, aber die haben alle herausragende, länger, ja. Genau, die haben herausragende Karrieren gemacht. Adrian Krippic, Philipp, sagt dir vielleicht auch noch was, ja, der ist jetzt zweimal für einen hohen Millionenbereich irgendwo auch gewechselt. Das sind Spieler, ja, denen haben wir im ersten Moment vielleicht diese tolle Karriere nicht zugetraut.
Wenn ich vielleicht einen Namen noch einwerfen darf an der Stelle, den ich immer seitdem lange, lange verfolgt habe, ist Adam Szolai, der zwar nicht sehr lange beim VfB war, der ist damals aus Ungarn nach Stuttgart gekommen, hat mich aber in einem Derby gegen die Kickers, meine ich mal, wahnsinnig überzeugt, den Verein dann in Richtung Spanien verlassen und dann hat irgendwann aber auch den Weg schon Richtung Mainz gefunden. Und den habe ich immer so ein bisschen beobachtet. Und da habe ich mir gedacht, damals auch schon in jungen Jahren, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, aber rein spielerisch, spieltaktisch fand ich ihn jetzt nie überragend, aber man hat bei ihm gesehen, dass er einer ist, der einen unfassbaren Spirit auf den Platz bringt. Das hat man damals schon in jungen Jahren gesehen und zu was er es dann gebracht hat, muss ich ja niemandem sagen, auch Kapitän der ungarischen Nationalmannschaft und so weiter, das ist schon ein starkes Stück. Also man hat dann manchmal doch so ein paar Erinnerungen auch an damals, wer da alles so beim VfB
gekriegt hat. Ja, da gibt es viele Beispiele. Ja. Ich habe immer Raphael Holzhauser beispielsweise, der letztes Jahr in Belgien alles zusammengeschossen hat und so weiter und so fort. Also die Liste kannst du sehr, sehr lange führen, wenn du das möchtest. Liste, gutes Stichwort. Michael, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, das war einer deiner letzten Arbeitstage für den VfB, da standest du am Spielfeldrand und hast auf dem Blöck die Notizen gemacht. Wenn man jetzt weiß, dass du letztes Jahr im Sommer für die U21 zwei Wolfsburger hierher geholt hast, musst du dir schon Sprüche anhören, wie von wegen, du nimmst irgendeinen vom VfB mit nach Wolfsburg. Oder ist das nicht passiert?
Ja, doch, es gab schon den einen oder anderen Spruch. Der Thomas Hitzlsperger hat einen Nebensatz dann schon auch mal erwähnt, dass er froh ist, dass ich quasi 600 Kilometer entfernt bin und das jetzt nicht jetzt alltäglich in Konkurrenz gehört und so weiter. Nein, natürlich auch mit dem Schmunzeln, das ist klar. das ist ja völlig selbstverständlich, dass ich da sehr, sehr jetzt rückhaltend sein werde und da ist sicherlich auch was dran. Also die Distanz ist schon immens. Also die ist einfach groß und der VfB Stuttgart gehört jetzt nicht zum wochenendlichen Scouting vom VfB Wolfsburg. Also auch da glaube ich, werden sich die Scouting-Aktivitäten hauptsächlich erstmal in der Region in Niedersachsen oder dann vielleicht auch in den angrenzenden Bundesländern erstmal aktiv sein. Und man holt sicherlich jetzt nicht einen Spieler vom VfB Stuttgart zum VfB Wolfsburg, außer er sollte mal aus irgendwelchen Gründen da völlig unzufrieden sein. Und trotzdem muss es dann auch ein herausragendes Talent sein, weil man muss immer wissen, was man mit so einem jungen Spieler und so einem jungen Menschen dann auch immer macht, wenn man ihn von der Familie rausreißt in eine Akademie oder Internat. Das verändert natürlich auch viele Prozesse innerhalb einer Familie und eines jungen Menschen. Und das zeigt meine Erfahrung auch. Es ist sicherlich auch sehr, sehr wertvoll, auch wenn die Pädagogen in einem Internat einen tollen Job machen. Trotzdem kann man nicht eine Familie, eine gut funktionierende Familie und ein gut funktionierendes Elternhaus 1:1 ersetzen. Also das kann sicherlich niemand. Deshalb hat es immer noch gute Voraussetzungen, wenn man einfach einen guten Standard auch zu Hause hat und man kann jetzt zur Kooperation Schule beziehungsweise auch zum Abendtraining von zu Hause auch anreisen. Also das hat sicherlich auch sehr, sehr große Vorteile. Das ist sicherlich auch ein Prozess, wo jetzt in Wolfsburg auf mich zukommt. Das Bundesland ist einfach nicht ganz so eng besiedelt, vor allem auch Wolfsburg, die Stadt und die nähere Umgebung hat einfach nicht so viele Menschen wie jetzt zum Beispiel Stuttgart und der Fleischgürtel außenrum. Deshalb muss man sich da sicherlich auch ein paar andere Gedanken machen.
Aber apropos Anreisen, ist denn vielleicht schon irgendwie bei dir auch so der Januar 2023 vielleicht ein Stück weit notiert, mit Blick auf den Mercedes-Benz Junior Cup, der ja hoffentlich nächstes Jahr wieder stattfindet in Sindelfingen? Das wäre doch eine Geschichte, vielleicht dann da nochmal zurückzukommen, Wiedersehen zu feiern, oder?
Ja, also ja, das ist gar keine Frage. Ich habe das Turnier jetzt über Jahre hinweg natürlich ganz, ganz eng begleitet und das das ist einfach herausragend, was da entstanden ist. Das durfte ich natürlich auch so ein bisschen in den letzten Jahren miterleben, dass das jedes Jahr nochmal größer wird, auch wenn es sehr schwer ist, eigentlich das noch besser zu gestalten. Gerne würde ich natürlich da als Zuschauer in Anführungszeichen zurückkommen. Vielleicht gibt's auch nochmal die Möglichkeit, mit dem VfL Wolfsburg da mitzuspielen. Ob da VW und Mercedes natürlich einen Konsens finden, das wird sich dann zeigen. Das ist gar keine Frage, aber wünschenswert wäre es natürlich. Und ich hoffe auch, so wie du gerade gesagt hast, Chris, dass das Turnier unbedingt wieder stattfinden kann und vor allem auch hier mit Zuschauern, weil den Job, was alle Mitarbeiter da ringsrum um den Mercedes Cup gemacht haben. Es war schon unglaublich. Und ich glaube, es hat auch eine gewisse Tradition, auch bei allen Zuschauern, die das dann live vor den Fernsehgeräten auch verfolgt haben. Es ist so eine Zeit, wo im Fußball nicht ganz so viel stattfindet, meistens in der Winterpause. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben das Turnier dann quasi am Fernseher und am TV auch verfolgt. Und ich glaube, es war eine tolle Geschichte.
Ja, das war's. Das war's. Und das wird's hoffentlich wieder. Michael, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich denke, wir konnten den Menschen draußen ein schönes Paket hier hinstellen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg da oben. Ich werde das verfolgen und ich glaube, der Chris auch.
Definitiv.
Das machen wir immer gern, immer die ehemaligen. Da machen wir unsere Strichlisten, was jedes Wochenende mal gucken. So, ja.
Ich sehe schon eine Spezialfolge, Philipp Meisel. Ein Jahr Michael Gentner in Wolfsburg.
Ja, das erste Fazit. Genau. Viel Erfolg, vielen Dank. Das war's für diese Woche. Liebe Leute, wir, Christian und ich, wir werden uns jetzt noch dem anstehenden Spiel für die VfB-Profis widmen, nämlich dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.
Und sind zu diesem Zweck gleich wieder für euch da.
Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
Hörst du das auch, Christian? Hörst du das auch?
Ich höre vor allem, dass ein bekannter und beliebter deutscher Streaming-Dienstanbieter, den ich an dieser Stelle nicht nennen möchte, der aber seine Preise zuletzt verdoppelt hat, was die Werbung angeht, so ein bisschen bei uns abschaut. Das ist nicht nett. Ist nicht nett, aber wir stehen da drüber, ne?
Wir stehen da drüber und was wir jetzt hören, ist ein Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Diese Woche wird geballert, habe ich euch versprochen, in unserem Video vom roten Sofa am Mittwoch. Und ich rate euch jetzt nur mal ganz kurz die groben Themen runter, die wir in unserem NLZ Newsflash Super Deluxe zu besprechen haben. Und zwar am Freitagmorgen gibt es den exklusiv in der App. Wir haben einmal den kompletten Umbau beim VfB 2 mit allen Transfers. Wir haben die Castanaras Vertragsverlängerung, da habe ich exklusive Informationen bekommen. Wir haben einen Neuzugang bei der U19, Lukas Sonnwald, über den es zu sprechen gilt. Und wir haben natürlich die U17 mit Markus Fiedler, dem Trainer, die jetzt auch am Wochenende wieder in den Spielbetrieb geht. Und das ist so viel, dass wir es auslagern und als Spezial bringen. Ich lege euch also wirklich herzlichst ans Ohr. Wenn ihr es nicht schon getan habt, holt euch die App, holt euch das Abo und seid am Freitagmorgen 9 Uhr dabei, wenn wir den NLZ Newsflash Super Deluxe rausballern, wir zwei. Er ist schon im Kasten und ich verspreche euch Infos ohne Ende.
So ist es. Das verschafft uns beiden ein bisschen Zeit hier, damit die Folge nicht komplett ausufert längentechnisch. Das verschafft uns ein bisschen Zeit, jetzt tatsächlich in aller Ausführlichkeit nochmal vorauszuschauen auf dieses wichtige, wichtige Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, Samstag 15:30 Uhr. Naja, wenn man so wollte, war Fürth auswärts damals so der erste Reset nach der kleinen Weihnachtspause. Und jetzt bietet sich für den VfB Stuttgart eben die neue Gelegenheit, den Schalter neu zu betätigen, all das, was jetzt war, auch in diesem Spiel in Freiburg hinter sich zu lassen und komplett mit neuer Energie und mit neuen, möglicherweise eingespielten, aus dem Trainingslager eingeübten Formationen, Einstellungen, Stimmungen in diese Partie zu gehen. Philipp, wir haben vor dem Fürth-Spiel darüber gesprochen, wie wichtig das war. Wie wichtig ist denn das jetzt hier am Samstag?
Ja, natürlich ist es super wichtig, jetzt mit einem Step nach vorne aus dieser Pause zu kommen. Ist ja ganz klar, wie nach jeder Länderspielpause oder Winterpause oder sonst was, ist das erste Spiel immer von einer gewissen Bedeutung. Man kann aber auch schon sagen, das sieht man ja jetzt beispielsweise an der Saisoneröffnung gegen Fürth, man sollte daraus nicht allzu viel ableiten. Denn es kann sich dann auch komplett ins Gegenteil nochmal drehen. Und ich glaube, die beiden Spiele, Frankfurt-Leverkusen, da würde ich mal noch nicht alles in Sack und Asche drehen, wenn dann nachher nur 2 Punkte oder sogar weniger rauskommt. Was zählt, ist die Phase danach. Die Gegner, die da dann kommen, das sind die Gegner, wo du die Punkte holen brauchst. Insgesamt gibt es noch 42 zu vergeben. Die wird der VfB natürlich nicht alle holen, logisch. Aber 20 davon braucht er und deswegen ist ein guter Start natürlich wichtig. Und da zähle ich ganz ehrlich, auch wenn es eigentlich ein Witz ist, nur ein Zehntel der Kappa zuzulassen. Aber da zähle ich auch auf die 6.000, die da am Wochenende in der Schüssel stehen werden und hoffentlich so laut sein werden, als wären sie 60.
Nicht nur du zählst drauf, auch Sven Mislintat, der im Gespräch mit unserer Redaktion das auch nochmal betont hat und gesagt hat, wir müssen das jetzt alles hinter uns lassen, wir müssen jetzt wirklich auch zusammenstehen, wir brauchen die Fans, nicht nur da draußen vor den Bildschirmen, sondern erst recht eben, wenn sich die Möglichkeit wie am Samstag bietet, wieder mit Zuschauern im Stadion zu spielen. Du hast gesagt, 6.000 dürfen da sein und jeder, der das so ein bisschen erlebt hat, also du warst ja auch bei ein paar Spielen mit Teilauslastung, ich auch, auch 6.000 können laut sein. Und das ist, glaube ich, eminent wichtig, weil das für den VfB, und so ist auch mein Eindruck, für die Mannschaft einfach ganz, ganz elementar ist. Natürlich ist es bei anderen Mannschaften auch wichtig, aber aus meiner Erfahrung gibt es dem VfB einfach nochmal einen zusätzlichen Push. Wir haben das ausdiskutiert. Ich glaube nicht, dass der VfB gegen Union Berlin noch einen Punkt holt, wenn die in einem leeren Stadion spielen. Ich glaube auch nicht, dass sie gegen die TSG Hoffenheim gewinnen, wenn sie in einem leeren Stadion spielen. Das ist schon wichtig und insoweit ist das schon ein wichtiger Faktor für das Spiel am Samstag. Wollen wir erst über VfB-Personal sprechen oder erst über den Gegner? Wie würdest du es machen?
Lass mal ganz kurz auf den Gegner eingehen und wir nehmen das VfB-Personal hinten raus.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir zuerst mal den Mann zu Wort kommen, der sich immer sehr dezidiert mit dem Gegner des VfB beschäftigt, Jonas Bischofberger mit der Taktikanalyse.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Mit Eintracht Frankfurt erwartet den VfB ein Gegner, der ein relativ scharfes Profil mitzubringen scheint. Zumindest wenn man den Blick auf die Statistiken wirft. Da ist Frankfurt, was Pressing-Statistiken angeht, vor allem sozusagen beim Pressing-Volumen, wirklich top. Sie haben von der reinen Anzahl her die meisten sogenannten Pressures in der Liga, also Situationen, wo sie Druck auf den Ball machen. Und sie haben vor allem auch die meisten Pressures in den vorderen beiden Dritteln. Also sie pressen sehr aggressiv, relativ weit vorne im Feld und führen wirklich extrem viele Zweikämpfe. Interessanterweise ist jetzt aber die Zweikampfquote von Frankfurt eher schwach und sie werden auch am zweithäufigsten ausgedribbelt in der Liga. Und das ist eigentlich eine Schwäche, die dem VfB total zugutekommen müsste, denn der VfB funktioniert in der Offensive eben vor allem über Dribblings. Offensiv setzt sich das Bild von Eintracht Frankfurt genauso fort, dass sie sehr viel Engagement an den Tag legen, aber teilweise eben auch ein bisschen wild agieren. Sie sind ja mittlerweile wieder fest im Griff der Dreierkette, nachdem Glasner zu Saisonbeginn sein 4-2-3-1 aus Wolfsburg ausprobiert hat. Und da bewegen sich vor allem die vier zentralen Spieler im 3-4-2-1 sehr fleißig. Sie weichen viel auf den Flügel aus, fordern Bälle und generell verlassen die Spieler teilweise sehr weit ihre Positionen. Und so spielt Frankfurt dann eben sehr bemüht, sehr schnell und auch ziemlich unberechenbar nach vorne. Was auf der einen Seite super gefährlich sein kann, aber eben auch Risiken für die eigene Mannschaft birgt und Frankfurt teilweise etwas anfällig für Konter werden lässt. Und dagegen muss der VfB sehr konzentriert verteidigen und diese Flexibilität von Frankfurt eben auch mit eigener Flexibilität kontern. Und wenn man das schafft, dann kann man mit einer cleveren, mit einer coolen Performance dieser aggressiven Mannschaft auch den Wind aus den Segeln nehmen.
Vielen herzlichen Dank, Jonas. Eintracht Frankfurt, spannender Gegner. Auch so ein bisschen für mich eine Wundertüte. Also teilweise echt überragende Spiele. Haben sie nicht auch gegen Leverkusen 5-2 gewonnen, bei den Bayern gewonnen, teilweise Riesenkicks. Dann aber verlieren sie 0-2 gegen Arminia Bielefeld zu Hause, gerade vor dieser Pause jetzt, die wir hatten. Und zuletzt sehr, sehr schwankend in den Leistungen. Ich glaube, Players-to-Watch-mäßig, Philipp, da sind wir uns einig, das sind immer die üblichen Verdächtigen, die man bei Eintracht Frankfurt zu nennen hat. Ich glaube, allen voran Boré, Philipp Kostic sind da zu nennen. Immerhin, nicht, dass wir uns darüber freuen, aber aus VfB-Sicht immerhin, fällt mit Kamada ein wichtiger Akteur aus, mit Muskelfaserriss, wenn ich richtig informiert bin. Das ist echt ein komplizierter Gegner. Und in letzter Zeit, weiß nicht, war mein Eindruck, dass Eintracht Frankfurt da für den VfB ein bisschen Schwierigkeiten darstellt, auch wenn es in Frankfurt das 1-1 gab.
Also bin ich nicht unzufrieden damit. Natürlich beste Genesungswünsche an den Kollegen, aber Daichi Kamada ist für mich der gefährlichste Spieler von Eintracht, ja, weil er überhaupt nicht zu greifen ist. Schwimmt zwischen Mittelfeldangriff, was weiß ich, ist ballstark, technisch gut, Vorlagen kann er, abschließen kann er, überall und nirgends. Der Typ ist wie ein Geist auf dem Platz und trotzdem omnipräsent. Ja.
Und wahnsinnig spielintelligent.
Wahnsinnig spielintelligent und das ist dann, glaube ich, schon ganz gut. Petter Horge würde ich noch nennen, den Norweger, der ist auch immer so ein Unterschiedsspieler, wenn er noch von der Bank kommt. Aber Boré Kostic hast du schon genannt. Ja, vielleicht nochmal zurück zu deinem Ansatz. Also die Instabilität von Eintracht Frankfurt ist der Punkt, wo du ansetzen musst. Ja. Und das geht eben am einfachsten mit von Anfang an präsent sein, keine Anfangsphase verschlafen, körperlich robust auftreten, auch mal einen Ellbogen stehen lassen und dann versuchen halt, ja, sie ein Stück weit zu locken, weil der VfB hat Leute in seinem Kader, die für Umschaltspiel prädestiniert sind. Er hat, und das hat Materazzo ja beispielsweise auch gesagt, die letzten Wochen immer wieder mal, für den Geschmack des Trainers eigentlich zu viel Ballbesitz. Ja? Das heißt, du musst versuchen, Eintracht Frankfurt in diese Falle zu locken, und da habe ich auch ein, zwei Sachen gesehen in Marbella, wie man daran gearbeitet hat, dass die eben so ein bisschen rauskommen und dann da sein, dann zuschlagen, dann Pressingfallen aufbauen und dann muss es wirklich kleppern, schnell nach vorne gehen, und das ist so ein bisschen mein Taktikrückblick aus Marbella. Der Trainer hat an diesen Dingen gearbeitet. Das ging so weit, dass es teilweise hieß, mach mal bitte die Kameras aus und filmt das nicht, ja. Also auch für Laser und so, ja, nicht nur für uns Pressemenschen, sondern auch Holger Laser musste die Kamera wegstecken, weil da ein paar Sachen zu sehen waren, die halt, von denen er nicht wollte, dass man sie sieht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum das Testspiel gegen Rostov vielleicht nicht ganz so von Highlights gespickt war, der hat sich natürlich da nicht in die Karten schauen lassen. Ja, so blöd ist er dann auch wieder nicht.
Zumal ja das Spiel dann vor allem im zweiten Durchgang, finde ich, ja überhaupt nicht das geboten hat, was den VfB erwartet.
Ja, natürlich.
Rein taktisch. Eintracht Frankfurt, vielleicht ganz kurz, Philipp, an der Stelle, wenn ich so an das Hinspiel denke, das war für mich, obwohl das 1-1 ausgegangen ist, eine der schlechtesten Leistung des VfB in dieser Saison. Ja. So verrückt es klingt, aber da hat mir der VfB überhaupt nicht gefallen.
Da sind wir bis heute uneins, Christian.
Ja, ich weiß. Da kannst du gleich deinen sehr geschätzten Senf dazugeben. aber ich fand, da hat der VfB deswegen nicht gut ausgesehen, weil ihm das Mittelfeld nicht gehört hat. Weil da Eintracht Frankfurt dann irgendwann, so gerade je länger der zweite Durchgang ging, so ein bisschen das durchdrücken konnte, was sie eigentlich wollte. Und dass der VfB dann halt eben noch kurz vor Schluss so einen Lucky Punch setzt, umso besser. Aber das hat mir nicht so sehr gefallen. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass Pellegrino Matarazzo das auch ganz genau weiß und sich deswegen auch ganz besondere Gedanken über dieses Spiel jetzt macht.
Absolut. Ich meine, man kann dir ja auch nicht widersprechen, das war so. Ich habe deswegen ein bisschen positivere Erinnerungen an dieses Spiel, weil mir halt die Reaktion darauf gefallen hat. Und das, was war, von dem ich dachte, die Mannschaft kann das mitnehmen in den nächsten Wochen, was ihr teilweise auch gelang, die Reaktion mit diesem Nackenschlag umzugehen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt noch. Koulibaly, der reinkam und erstmal auf alles getreten hat, was nicht bei drei auf dem Baum war, dann die Vorlage auf Marmoush gibt und. Also da waren einfach Dinge da, von denen ich dachte, sie haben eine nachhaltigere, positive Wirkung. Hatten sie hinten raus nicht. Anyway, deswegen kommt da unsere Diskrepanz irgendwo zustande. Ja, der hat sich Gedanken gemacht, der Trainer. Einige. Das ist dieses Fallenbauen. Es ist aber auch zum Beispiel situativ Viererkette. Ja. Ich wäre nicht allzu verwundert, wenn wir am Wochenende vielleicht sogar in der Startformation zum ersten Mal seit dieser Saison, glaube ich, überhaupt eine klassische Viererkette rauslesen können. Die wird dann aufgelöst werden nach Bedarf oder situativ eben asymmetrisch zu einer Dreierkette, sonst was. Ja, mit Borna links hast du dann einen richtigen Spieler auch dafür. Aber er hat schon einiges im Köcher und dann schauen wir mal, was man auf den Platz bringen kann. Ich glaube, wie gesagt, bleibe ich dabei, diese Instabilität von Frankfurt ist ihr Kryptonit, da musst du sie packen.
Werden wir dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Aspekt rauskriegen in der Spieltagspressekonferenz. Ich habe mir sagen lassen, die Moderatoren dieses Podcasts fragen gerne nach taktischen Aspekten des Gegners. Vielleicht verrät uns da ja der Trainer
noch was. Na, ich krieg doch keine Antworten. Ich verstehe ihn da auch. Ja, ich meine, ich finde es trotzdem halt wichtig, solche Fragen ein Stück weit zu stellen. Denn A, ist er eloquent genug und hat genügend auf der Pfanne, um trotzdem eine Antwort zu geben, die Substanz hat, ja, ohne jetzt sich zu sehr in die Karten schauen zu lassen. Zum anderen ist es halt auch oft so, manchmal komme ich mir da halt vor, wie, also geht es euch um Fußball oder geht es um was weiß ich was, ja? Und deswegen bin ich da immer versucht, beim Sportlichen zu bleiben in diesen Pressekonferenzen. Aber wir haben natürlich auch von euch ständig Fragen hinsichtlich, könnte mal die oder jene Frage stellen bekommen. Haben das Ganze jetzt mal auf Twitter gespielt, haben unter dem Hashtag FragRino einige Fragen eingesammelt und eine war dabei heute bei der Pressekonferenz, die ja ihr jetzt wahrscheinlich schon gehört habt, bevor ihr den Podcast hört, wir aber natürlich aufnehmen, bevor die Pressekonferenz ist, deswegen zieht's euch rein.
Philipp Meisel wandelt im Raum Zeitkontinuum.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Sehr, sehr gut. Wer auch oft so ein bisschen im Raum Zeitkontinuum wandelt, zumindest aus Sicht vieler Fans, die sich dann oft ärgern, ist Philipp Kostic, wie ich finde. Der ist auch ein Wirbelwind, sondersgleichen und hat wirklich auch schon Blaupausentore erzielt, ne, gegen den VfB. Also ich glaube, die letzten beiden Spiele in Frankfurt zweimal 1A die gleiche Bude. Du hebst schon den Finger. Vielleicht ist das auch die Antwort auf meine Frage, die ich dir stellen will. A, wie stoppt man diesen Kollegen? Und B, wie wichtig wird die Leistung von Dinos Mavropanos in dem Spiel?
Bleibe mal dabei, ja. Den Kollegen stoppt man nicht. Also nie ganz, dafür ist er zu gut. Ich sage ja immer wieder gerne, wenn es darum zu sprechen kommt, wäre Philipp Kostic damals zu seiner VfB-Zeit schon der Philipp Kostic gewesen, der er heute ist. Dann hätten wir hier ganz viel Spaß gehabt, sage ich dir.
Ja, definitiv.
Natürlich aber auch abseits des Platzes. Er ist nun mal eine Diva. Das passt ja gut zu der Diva am Main. Ne? Aber es wird nicht einfach für Dinos und er wird es auch nicht ganz können. Also er wird ihn nicht ganz ausstellen können. Was du definitiv ausstellen kannst, ist ihm diese cheap options zu geben, die er halt oft bekommt. Er bekommt einfach ganz oft seine Lieblingsabschlussposition. Er bekommt ganz oft den Raum, den er gerne hat und so weiter. Und da muss Dinos halt richtig ran. Aber vergesst mir mal einen Namen nicht, den wir bisher noch nicht genannt haben und der so ein bisschen zum U-Boot werden könnte für Eintracht Frankfurt.
Sag mir, wen du meinst.
Ansgar Knauf.
Ja.
Der hat das Siegtor geschossen in Dortmund, falls du dich noch erinnerst, als der VfB sehr stark gespielt hat, zum 2:1 und ist jetzt für 18 Monate an die Eintracht verliehen worden. Und das ist halt so ein Spieler, der halt auch viel mitbringt, was es schwierig macht, vor allem wenn der halt oft kommt in die letzten 30 Minuten, alle sind schon ein bisschen so Beine schwerer als vorhin und dann kommt so ein 18, 19-jähriger Wirbelwind, der richtig gut kicken kann, richtig gut kombinieren kann und die Abschlüsse hat. Das ist, ich hoffe es einfach auch, dass das auf dem Tape ist, dass Rino Materazzo seinen Jungs vorspielen wird zur Spielvorbereitung, dass auch der Mann mit dem wunderbar altdeutschen Namen Ansgar zu beobachten und zu bewachen sein wird in diesem Spiel.
Grüße an den weißen Brasilianer gehen raus an der Stelle, auch namens Ansgar.
Großartig, großartig.
Ein Aspekt vielleicht, Philipp, der auch noch nicht unwichtig ist, du hast ja auch gerade angesprochen, mit Knauf, neue Optionen bei Eintracht Frankfurt, was zuletzt nicht nur mir, sondern ich glaube auch vielen Fans ein bisschen Sorgen bereitet hat, ist das, was beim VfB Stuttgart zuletzt von der Bank kam in den Bundesligaspielen, nämlich, sagen wir es, wie es ist, wenig. Das muss sich auch ändern, definitiv. Und ich glaube, auch das wird ein wahnsinnig wichtiger Aspekt am Samstag. Was passiert da auch von der Seitenlinie aus im zweiten Durchgang oder schon in der Pause?
Der Trainer hat ja dann nicht zuletzt stocksauer seine Jungs in drei Kategorien eingeteilt. Zum einen die begriffen haben, was es geht und die liefern. Zum anderen die begriffen haben, was es geht und nicht liefern können aufgrund ihrer individuellen Situation. Und zum anderen die, die es halt nicht begriffen haben. Er hat jetzt zuletzt nur noch von zwei Kategorien gesprochen. Die letzte, die gibt's nicht mehr. Also die, die es nicht begriffen haben. Und natürlich ist das jetzt ein Asset, das der VfB braucht. Er braucht jetzt einfach richtig Druck von der Bank. Die Jungs müssen, wenn sie reinkommen, abliefern. Weil ohne geht's nicht. Ohne sie geht's nicht. Und ohne ihren Input, ihren Werf geht's nicht. Und das wird ein wichtiger Punkt werden. Nicht nur am Samstag, sondern die ganzen nächsten 14 Spieltage.
Es sind also noch viele Spiele, die auf den VfB warten. Du hast es gerade ausgerechnet, 42 Punkte noch zu holen. Es wird sicher nicht alle 42 brauchen, aber dann doch einige davon, um die Klasse zu halten. Und das, wenn es irgend geht, vielleicht auch nicht gerade mit einem Herzschlagfinale am Ende. Danach kommen schwierige Spiele. Danach kommen aber auch wieder absolute sogenannte Sechs-Punkte-Spiele. Du hast es angesprochen. Und dennoch glaube ich, aus meiner Sicht, das ist jetzt einfach unglaublich bedeutend, dass du diesen Schwung und diese Stimmung aus dem Trainingslager mitnimmst, in ein Erfolgserlebnis münzt. Wenn es 3 Punkte werden, super. Am Ende nehme ich auch einen Punkt wieder kurz vor Schluss. Aber wichtig ist, der VfB darf echt dieses Spiel nicht verlieren, weil sonst, finde ich, reißt du dir auch emotional wieder all das mit dem Hintern ein, was du jetzt vielleicht in 2 Wochen aufzubauen versucht hast.
Absolut, absolut. Aber wie gesagt, wir können uns jetzt noch mal hier im Kreis drehen. Es liegt eigentlich alles auf dem Tisch. Die Karten sind neu gemischt. Ausgangslage klar, was kommen muss, ist klar. Lass uns abwarten, nächste Woche nochmal drüber sprechen. Und dann haben wir euch jetzt trotzdem hier 90 Minuten Brett hingelegt, ja, mit allem, wie gesagt, ich habe es ja versprochen, was ihr wissen müsst zur VfB-Woche. Und das, was ihr zum Nachwuchs wissen müsst, gibt's morgen, Freitag, 9 Uhr, exklusiv, mein VfB-App, der Podcast-Spezial mit dem NLZ-Newsflash-Super-Deluxe.
Mehr habe ich nicht zu sagen, außer euch ein schönes Wochenende zu wünschen und dir, Philipp Meisel, natürlich auch. Bis nächste Woche.
Podcast-Stadt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.